Fritz.
Podcast. Die Welt ist klein mit Holger Klein. Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
So, bald ist Weihnachten. Und was machen wir, wenn bald Weihnachten ist? Jahresrückblicke. Alle machen sie Jahresrückblicke, da habe ich gedacht, dann kann ich auch einen Jahresrückblick machen, zumal ich ja jedes Jahr einen Jahresrückblick mache, zumindest jedes Jahr in meiner letzten Sendung des Jahres, was jetzt nicht ganz stimmt, dass das hier die letzte Sendung ist, am Montag springe ich nochmal ein, aber wir tun jetzt einfach mal so, als wäre heute die letzte Sendung des Jahres, also meine letzte Sendung dieses Jahres und wir blicken aufs Jahr zurück und zwar auf das zurückliegende Jahr 2014, weil es doch noch einigermaßen frisch ist. Ich wüsste ganz gerne von euch, was euch wichtig war. 2014. Also was hat euch bewegt oder was hat euch gestoppt? Was habt ihr fürs Leben gelernt und was davon, was euch dieses Jahr bewegt hat, werdet ihr mitnehmen ins Jahr 2015 und möglicherweise darüber hinaus. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. 0331 70 97 110. Und wie gesagt, wüsste ich ganz gerne, was ihr fürs Leben gelernt habt im ausgehenden Jahr 2014. 0331 70 97 110 lade ich euch ein, anzurufen, zu erzählen und alle anderen an eurer Erzählung teilhaben zu lassen, was von 2014 übrig bleibt, was ihr also erlebt habt im Jahr 2014, das möglicherweise oder hoffentlich oder garantiert euer zukünftiges Leben beeinflussen wird. Also irgendetwas, das ihr nicht vergessen werdet, auch in Zukunft nicht vergessen werdet oder von dem ihr vielleicht hofft, dass ihr es nicht vergessen werdet. So ein Ding gibt's bei mir. Ich will ja jetzt nicht zu tief aus dem Nähkästchen plaudern, weil das einige Leute kompromittieren würde, die vielleicht zuhören oder sowas. Aber ich habe immerhin eine wesentliche Erkenntnis in diesem Jahr. Was macht man denn mit Erkenntnis? Gewinnt man die? Die gewinnt man. Ne? Ich habe eine wesentliche Erkenntnis in diesem Jahr gewonnen. Und zwar, und das finde ich eigentlich das Faszinierende irgendwie am Leben. Du wirst immer älter und bildest dir irgendwie, du bildest dir mit 21 schon ein, dass du jetzt weißt, wie die Sache funktioniert und den absoluten Durchblick zu haben und dass man ja mit Logik irgendwie alles und jedes Problem in den Griff kriegen könnte. Was natürlich vollkommener Blödsinn ist. Je älter du wirst, desto häufiger fällt dir auf, dass alle Gewissheiten, die du so hast, Blödsinn sind. Und das macht eigentlich ziemlich viel Spaß. Dann ab irgendeinem Zeitpunkt jedenfalls macht es ziemlich viel Spaß. Nämlich dann, wenn man die Erkenntnis gewonnen hat oder eine Erkenntnis gewonnen hat, wenn man diese Erkenntnis dann irgendwie in so ein Alltagshandeln übertragen kann. Der Gewinn der Erkenntnis selber ist meistens sehr schmerzhaft oder häufig sehr schmerzhaft. In meinem Fall dieses Jahr war der Erkenntnisgewinn sehr, sehr schmerzhaft. Es ist schwer zu erzählen, ohne dass ich zu tief in die Details gehe. Drücken wir es mal so aus. Ich habe dieses Jahr sehr schmerzhaft lernen müssen. Nee, nicht müssen, ist auch doof. Ich habe es lernen müssen und bin mittlerweile dankbar, dass ich es gelernt habe. Woran ich erkenne, dass mit meiner Psyche was nicht stimmt. Also dass ich emotional, eigentlich kann ich nur sagen, dass ich ein emotionales Problem habe. Das habe ich, woran ich das erkenne, habe ich dieses Jahr gemerkt. Na klar, wenn es einem scheiße geht und man den ganzen Tag am Heulen ist, das sind dann relativ eindeutige Zeichen dafür, dass es man emotional nicht ganz auf der Höhe ist. Aber es gibt halt auch noch andere Dinge. Also bei mir war es halt so, dass ich dieses Jahr ein großes emotionales Problem hatte. Das ganze Jahr über im Grunde ein großes emotionales Problem hatte und das so tief verdrängt habe, dass ich ebenso das ganze Jahr über nicht bemerkt habe, dass dieses Problem überhaupt existent ist. Und ich fand es schon mal wirklich sehr bemerkenswert, zu was für einer Verdrängungsleistung so eine Psyche in der Lage ist. Also, dass man so ein bisschen was verdrängt, ja, okay, kann ich nachvollziehen. Aber im Grunde wesentliche Teile seines Alltages, und das habe ich tatsächlich gebracht dieses Jahr, ich habe wesentliche Teile meines Alltages völlig anders wahrgenommen, als sie tatsächlich waren. Jetzt von mir aus, von meinem emotionalen Kostüm aus. Und habe gelernt, woran ich erkenne, dass es so ist. Und es ist ein also ne, weil irgendwohin, ne, also wenn du was verdrängst, irgendwas einpackst und ganz tief wegschiebst in dir, das ist halt da und es baut halt Druck auf und es wird im Zweifelsfall auch immer mehr, vor allen Dingen, wenn es eine Sache aus dem Alltag ist. Und irgendein Ventil findet das dann. Ne, und das Ventil, was es bei mir gefunden hat, Haha, ja, ich als Kind der 80er Jahre Westdeutschland habe das am besten gelernt. Mein Ventil war Konsum. Ich habe mich dieses Jahr um Kopf und Kragen und Haus und Hof konsumiert und bin zum Jahresende hinreichend pleite. Draußen lacht sich Jonte gerade kaputt. Vollidiot, denkt er sich. und bin zum Jahresende hinreichend pleite. Das ist ein bisschen elend, weil ich hätte gerne noch ein bisschen was auf dem Sparbuch gehabt. Habe ich aber nicht, das kriegt jetzt das Finanzamt. Kann ich aber mit leben, denn ich habe was gelernt. Und zwar fürs Leben gelernt. Nämlich darauf zu achten, dass wenn ich wieder anfangen sollte, in einem solchen Maße, beziehungsweise in einer solchen Maßlosigkeit zu konsumieren, wie ich das getan habe im zurückliegenden Jahr 2014, also das sind so Sachen, von denen man auch immer behaupten kann, die brauche ich dringend. Noch eine Kameraausrüstung, hier noch ein Objektiv, dann noch ein Kameragehäuse, noch ein Fahrrad, noch. Man kann halt alles rechtfertigen. Ne? Also es war halt kein Scheiß, sondern alles Zeug, wo ich eine gute Rechtfertigung dafür hatte, dass ich mir das Zeug angeschafft habe. Wenn ich also in Zukunft nochmal, ich sage mal, exzessiv konsumieren sollte und sich das nicht auf ein verlängertes Wochenende in irgendeinem Outlet-Ding beschränkt, dann weiß ich ganz genau, dass irgendetwas mit mir nicht stimmt und dass ich kurz innehalten sollte in meinem Alltag und mir überlegen sollte, was nicht stimmt, also was da gerade das Ventil in den Konsum sucht. Und ich hoffe, dass es mein Leben lang der Konsum bleibt, der dieses Ventil darstellt, damit ich auch mein Leben lang einen zuverlässigen Marker habe, an dem ich ablesen kann, ob es mir gut geht oder ob es mir schlecht geht gerade. So, jetzt habe ich aus dem Nähkästchen geplaudert, aber das soll ich ja eigentlich gar nicht, denn das hier ist eine sogenannte Hörertalk-Sendung. Hörertalk beinhaltet natürlich auch, dass es eine Hörerinnen-Talk-Sendung ist. Das heißt, ihr seid alle eingeladen, die Jungs und die Mädchen, hier anzurufen unter 0331 70 97 110 und zu erzählen, was ihr dieses Jahr besonders Bewegendes erlebt habt, was möglicherweise oder hoffentlich für den Rest eures Lebens in euren Köpfen oder Herzen bestehen bleibt. 0331 70 97 110 und den Anfang macht der Martin. Hallo Martin.
Hallo Holger.
Martin, ist dir was Schreckliches oder was Gutes widerfahren? Weißt du noch nicht.
Das ist eigentlich eine gute Sache. Und zwar war es ja so, dass vor fast 7 Monaten du mal Denise Link im Studio hattest und Blaue Moon über Autismus und ADHS ging. Ja. Ich hatte damals schon angerufen und erzählt, dass ich jetzt seit Anfang des Jahres bei einer Firma beschäftigt bin und auch unter anderem Voraussetzung war, dass ich selber im autistischen Spektrum bin. Und jetzt ist quasi das erste Jahr rum.
Im autistischen Spektrum sein heißt, du bist Autist?
Ich bin selbst Autist, ja.
Okay.
Jetzt habe ich quasi das erste Jahr in Vollzeit dieser Firma hinter mir.
Bist du in der Firma eingestellt worden, weil du Autist bist oder obwohl du Autist bist?
Nee, das war wirklich eine Voraussetzung. Das ist wirklich ein Programm, was sich speziell an Menschen aus dem autistischen Spektrum richtet und ich muss das quasi auch beweisen können mit Hilfe der Diagnose.
Wie beweist man, dass man Autist ist? Also klar, Rain Man, ne? Streichholz auf den Boden werfen und sagen, wie viele das sind, aber ist halt
das ist
auch
ganz platt, was eigentlich eigentlich keiner mehr hören will.
Funktioniert halt im Film, ne? Aber sonst wahrscheinlich nicht.
Ich habe das meine Ärztin gefragt, ob das überhaupt realistisch ist. Ja. Und man muss das üben, meinte sie. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt jedem so leicht von der Hand geht. Ja, ich habe eine Diagnose. Ich habe wirklich von einer Ärztin so ein Schreiben bekommen, wo das dann drinsteht. Also ganz, ganz gewöhnlich, wie man das wahrscheinlich für viele andere Krankheiten auch kriegen kann.
Also ein Krankenschein sozusagen, also ein Attest, genau so heißt.
Ja, also richtig gesehen ist es ein Schreiben an meine Hausärztin gewesen, weil die mich zur Fachärztin überwiesen hat und dann immer so ein Bericht da zurückgeht.
Die Firma, in der du arbeitest, was ist das für ein Laden? Also was ist dein Job? Was machst du da?
Das ist eine ganz große, also ich glaube, der größte Softwarehersteller Deutschlands, der viel größte in Europa und ich bin da Systemadministrator.
Mhm.
Was jetzt so ein bisschen klingt wie irgendwelche Jungs mit langen Haaren, die irgendwo im Keller Rechner zusammenschrauben. So ist es aber nicht. Also ich bin da, ohne dass das jetzt sehr ins Detail geht, wir haben natürlich Softwareentwickler jede Menge und die entwickeln Software und wir von dem Team, bei dem ich bin, das heißt Landscape Services, also Landschafts- Service. Wir betreuen die Entwicklungslandschaften. Ich sage immer, dass wir die Landschaftsgärtner sind. Wir sorgen dafür, dass die besten Bedingungen haben und in Ruhe vor sich hin entwickeln können.
Verstehe. Also das heißt, du bist dafür verantwortlich, dass das Framework sauber läuft, in dem die Entwickler arbeiten?
Ja, das fängt ganz einfach, das Einfachste, was wir so haben, ist eigentlich Zugang zum System. Also richte mir mal ein Benutzerkonto ein,
setze
mal ein Kennwort zurück oder das sind so die ganz einfachen Sachen, die wir haben. Dann teilweise hast du natürlich dann auch, dass ein System einfach absäuft, dann muss das irgendwie wieder hochkommen. Das ist ja Entwicklung, da entwickelt sich ja was und gerade jetzt auch in diesem Cloud-Geschäft, also das ist halt alles noch Neuland, um mal ein bisschen wie die Kanzlerin zu sprechen. Deswegen ist da halt auch viel Bewegung drin und wir haben da 4000 Systeme und wirklich im fünfstelligen Bereich Entwickler, da kommt natürlich auch einiges zusammen.
Geht die Firma damit hausieren, dass sie stellt ihn bevorzugt Autisten an oder setzen die bevorzugt Autisten an bestimmte Positionen in der Firma?
Ja, das war letztes Jahr im Mai 2013 wurde es angekündigt und das gab so viel Presseresonanz wie auf keine andere Pressemitteilung, obwohl da manchmal irgendwelche tollen Produkte beworben werden. Also das gab ein gewaltiges Medienecho. Ich habe auch wirklich, war selber Gegenstand von Medienberichterstattung. Mhm. Gerade weil das halt so ein Pionierprojekt ist, hat natürlich auch die Presse bei uns angeklopft. Ich war da auch wirklich schon im Fernsehen und in der Zeitung und im Radio.
Welche Firma ist das? Ich meine, das ist doch eigentlich sollte man noch den Namen sagen, damit Sie...
Ja, können den Namen nennen, SAP SE.
SAP ist das, okay.
Aus Baden-Württemberg.
Wie begründen die das denn mit den Autisten? Das ist ja ein international operierender Konzern, denen geht es um Effizienz. Konzerne sind ja in der Regel keine Menschenfreunde. Das heißt, die werden es ja nicht begründen, indem sie sagen, naja, die armen Autisten, die müssen jetzt auch mal einen Job kriegen.
Nee, das wird auch ausdrücklich gesagt, das hat nichts mit Menschenfreundlichkeit zu tun. Ja, jetzt müsste ich eigentlich so die Marketingmaschine anwerfen.
Ja, mach. Du bist gerade mein einziger Anrufer. Wir haben jetzt 2 Stunden Zeit, miteinander zu reden.
Also das, was natürlich offiziell gesagt wird, ja, wir brauchen die Vielseitigkeit, wir müssen mal so frischen Wind reinholen. Mhm. Aber was natürlich sich das Unternehmen auch davon verspricht, sind diese besonderen Fähigkeiten, die uns immer so zugesprochen werden, die da sind, Detailgenauigkeit, Ausdauer, Präzision und keine Fehlertoleranz.
Die hast du ja wirklich nicht, ne?
Das kommt wahrscheinlich drauf an.
Also ich weiß, du schreibst, du bist ja einer von denen, die gelegentlich Shownotes für meine und auch andere Sendungen und Podcasts schreiben, die so produziert werden.
Wenn du mich schon erkennst, bin ich schon.
Und,
jetzt habe ich es geschafft.
Und das habe ich letztes Mal, als du angerufen hast, übrigens auch schon. Ich merke dann einfach immer nur, wie wichtig dir das ist, dass du dann auch noch den letzten Tippfehler in diesem Shownotes-Dokument korrigierst.
Ja, da könnte ich jetzt wieder, aber das machen wir dann ein andermal. das ist schon wahr. Ich sehe das ja auch, also wir haben technisch läuft das bei uns über Tickets.
Ja.
Und macht jemand ein Ticket auf. Also das ist, vielleicht, wer das nicht kennt, das ist, wenn man bei seinem Telekommunikationsanbieter irgendwie eine Anfrage macht, dann ist das technisch eigentlich das Gleiche. Mhm. Also quasi das, was man so als Bearbeitungsnummer hat. Wie so eine Art Forum ist das quasi, wo dann immer die Beiträge untereinander geschrieben werden.
Mhm.
Und das ist halt alles auf Englisch, weil das halt ein internationaler Konzern ist. Und da gucke ich halt auch immer, die Kollegin, die neben mir sitzt, mit mir das ab und zu mal macht, die muss sich auch schon dran gewöhnen, dass ich dann immer die nochmal alles auf Rechtschreibfehler teste und ich dann nochmal sage, kann man das jetzt so machen? Also ich bin da auch recht pingelig, obwohl das sich eigentlich überhaupt nicht lohnt, weil wenn man sieht, wie da teilweise Englisch gesprochen wird von Menschen rund um den Globus, da lohnt es sich eigentlich überhaupt nicht, da so einen Ehrgeiz zu entwickeln. Aber ich will das halt trotzdem einfach. Ja, wir haben ja auch Kollegen und das ist ja so ähnlich, die teilweise auch so ein bisschen pingelig sind und da auch nicht loslassen können.
Arbeitest du dadurch langsamer?
Vielleicht. Ich bild mal immer ein, dass das so ein langfristiger Gewinn für die Firma ist.
Ja.
Weil wenn ich das mal gut kann, dann profitieren wir alle davon. Dann lerne ich irgendwie das klar ausdrücken auf Englisch auch und dass das jetzt am Anfang einfach mal ein bisschen investiert werden muss und dass irgendwann auch mal davon geerntet werden kann.
Ist das mit dem Autisten einstellen, ist das so ein Strohfeuer gewesen oder macht die Firma das weiter, behalten die das bei?
Es soll bis 2020 war angedacht, 1% der Belegschaft über dieses Programm einzustellen. Das wären, das sind glaube ich ungefähr 67.000 gerade, also so 670 oder so. Bis dahin, also das läuft jetzt schon noch weiter, muss man aber mal gucken. Das hängt natürlich auch immer so von den Finanzen ab, also ob überhaupt, vielleicht gibt es einen Einstellungsstopp generell.
Ja gut, klar.
Dann kannst du halt nicht sagen, ja, wir stellen jetzt keinen ein, aber die Autisten schon, das ist halt auch nicht vermittelbar.
Ja.
Es ist immer auch so eine Frage, wie man das macht. Also ich könnte jetzt auch aus dem Nähkästchen plaudern, was ja eben schon angedeutet, dass das manchmal schwierig ist. Ist natürlich immer eine Frage, ob das immer so direkt eingestellt wird oder ob man da nicht versucht, das irgendwie nur zu verkaufen, als hätte man das eingestellt. In Wirklichkeit lief das dann ein bisschen anders. Das habe ich halt auch gelernt dieses Jahr, dass das natürlich auch viel Politik ist dahinter.
Ja. Das läuft halt lang nicht so. So logisch, wie man sich das vorstellt, wenn man nicht im Spiel drin steckt, sag ich mal.
Ja,
ist halt überall
allem,
so. Also, ja.
Ja, das ist quasi so, wie du sagst, aus der Werbung ist immer scheiße. Mhm. So ist das da natürlich auch. Das muss man ganz klar sagen. So ein Konzern ist halt kein Ponyhof.
Genau.
Da geht es halt um richtig viel Geld und da wird halt immer alles schön dargestellt und vielleicht ein bisschen aufpoliert oder vielleicht unangenehme Sachen einfach nicht erwähnt. Dann ist es zwar nicht falsch, aber halt.
Genau, aber auch nicht ganz richtig.
Ja.
Hast du schon Kollegen identifiziert, die auch über das Programm reingekommen sind?
Ja, wir wurden ja in sogenannten Wellen eingestellt und wir waren da auch zusammen. Also wir haben, bevor du eingestellt wirst, gibt es immer so ein sechswöchiges Praktikum, dem erstmal geguckt wird, bist du überhaupt geeignet für so einen Arbeitsalltag und welches Team ist überhaupt bereit, dich aufzunehmen. Also die stellen sich dann quasi vor wie so Kurzreferate und dann treten wir uns in Diskussion und geben uns mal so eine Übungsaufgabe. Dann findet man sich so idealerweise.
Spielt das im Arbeitsalltag eine Rolle, dass du Autist bist?
Jetzt könnte man sagen, bei manchen Kollegen bin ich mir auch nicht sicher, ob die nicht auch dabei sind, ohne dass sie so einen Stempel aufhaben. Ich glaube, so fürs Arbeiten allgemein nicht. Also wir haben ja auch Mitarbeitergespräche mit meiner Chefin, wo wir quasi Rückmeldungen bekommen oder was dann auch irgendwie in die offiziellen Akten oder so eingeht. Und da war eigentlich die Rückmeldung gut. Also es ist jetzt nicht so, dass das eine große Schwierigkeiten geführt hat. Also das hat sie mir auch explizit gesagt, dass das einfach sehr gut geklappt hat mit dem Einarbeiten.
Mhm.
Und bei den anderen Kollegen, ich kenne jetzt nicht alle Details, aber im Großen und Ganzen funktioniert das. Es sind jetzt gerade 13 Leute in Deutschland an zwei nahe beieinander liegenden Standorten. Und im Großen und Ganzen klappt das hervorragend mit den Teams. Es gibt welche, die brauchen mehr Betreuung oder mehr Aufmerksamkeit und andere, die können dafür viel selbstständiger arbeiten.
Was für ein Autist bist du?
Also in meiner
dass wir noch ein bisschen was über Autismus lernen. Was ist Autismus überhaupt?
Autismus ist, wenn du jetzt wahrscheinlich auf Wikipedia gucken würdest, eine tiefgreifende Entwicklungsstörung.
Ja, aber ich will es ja nicht aus der Wikipedia haben, sondern ich will es erklärt kriegen von jemandem, der sich damit auskennt.
Ich sage immer, es ist eine Störung ist auch immer so ein bisschen schwierig. Ich weiß, da manche reiben sich da dran. Störung klingt gleich immer so nach Krankheit.
Ist halt nicht normal.
Also ja, es ist.
Normal ist, was alle machen. So, und du machst es halt anders. Also ist es halt schon, irgendwo ist es natürlich eine Störung, weil ja immer die Mehrheit dann doch definiert, also der Durchschnitt ist ja das, wovon du abweichst. Von daher, also ich habe mit dem Wort Störung überhaupt kein Problem.
Es ist eine andere Art der Wahrnehmung. Ich nenne es mal anders. Ich finde anders. Ich sage nicht besser oder schlecht, ich sage einfach nur anders. Das finde ich eigentlich viel besser, diesen Zugang.
Wie nimmst du denn die Dinge wahr, die du wahrnimmst? Oder inwiefern nimmst du die anders wahr als ich?
Tja, das ist eine gute Frage. Da müssen wir jetzt mal abgleichen. Vielleicht ist es wirklich so Details. Ich habe eben, bevor ich mich angerufen habe, mal kurz überlegt, was ich überhaupt so erzählen könnte. Ich glaube, ich pendel halt noch sehr exzessiv, gerade weil ich noch nicht nah an der Firma dran wohne.
Mhm.
Und ich merke halt schon relativ, wer da so in der S-Bahn morgens sitzt und wer morgens im Zug sitzt. Das fällt mir halt schon auf. Ich könnte also quasi jetzt zu manche Leute zugehen und sagen, sie sitzen doch dann morgens mit mir immer in der S-Bahn um 8.18 Uhr. Ich habe immer Angst, dass es sehr übergriffig wirken würde.
Das würde also, es, ja.
Also so fällt mir halt auf, weil ich erkenne halt auch so Muster. Sag, hier, die Person, die ist mittwochs nie da oder die hat doch an dem Tag, macht die immer das. Also sowas fällt mir halt schon auf.
Musst du darüber nachdenken oder poppt das einfach in deinen Kopf? Also sitzt du dann und sagst dir, der Typ da hinten mit dem blauen Mantel ist interessant, den beobachte ich jetzt mal über mehrere Wochen oder sagt dein Gehirn auf einmal, hier, der Typ, der ist mittwochs nie da und trinkt immer Kaffee?
Das ist so ein Prozess, das dauert Wochen. Ich konzentriere mich eigentlich auf alles Mögliche, aber es fällt mir halt irgendwann mal auf.
Mhm.
Vielleicht ist das einfach das Gedächtnis da in dem Sinne anders.
Kannst du dir Sachen besser merken?
Wahrscheinlich würden jetzt die Kollegen um mich herum sagen, ja.
Und du selber?
Wahrscheinlich schon. Ich glaube, es ist eher so auf die längere Zeit bezogen. So Kurzzeitgedächtnis, das ist immer ganz, ganz furchtbar. Dann denke ich mir, oh Gott, eben hatte ich doch noch diesen Gedanken im Kopf, da hätte ich es doch mal schnell aufgeschrieben. Hm. Aber jetzt habe ich es nicht mehr präsent. Ich glaube, so längerfristig. Ich merke das immer, wenn ich so mit Menschen aus der Kindheit rede, die können sich teilweise an gar nichts mehr erinnern, was so vor 20 Jahren war, obwohl wir dann schon auf dem Gymnasium in einer Klasse waren. Ich könnte quasi noch alle Namen aufzählen oder auch die Lehrer alle nennen. Das fällt ihnen dann wirklich schwer oder können sich dann überhaupt nicht mehr dran erinnern.
Geht mir genauso, ja.
Ja, du hast das mal erzählt, irgendwann in einem Mikrofon, das ist irgendwie so mit 18 oder so dein Leben.
Ja, so meine aktive Erinnerung fängt so mit dem Abi. Was nach dem Abi war, da kann ich mich einigermaßen dran erinnern. Davor habe ich kaum Erinnerung. Ja. Du wolltest sagen, wie deine Diagnose lautet.
Die Asperger-Syndrom steht in dem Schreiben drauf.
Und was genau ist das? Das ist die andere Wahrnehmung, oder?
Das Autismus ist jetzt nicht so ein Ding, was man entweder hat oder nicht.
Husten.
Sondern das ist, wir nennen das ja Spektrum.
Ja.
Das Spektrum besteht einerseits aus diesem Kanner-Autismus, das ist eher so das, was wo man diesen Rain Man eher reinstecken müsste. Dann gibt es noch das Asperger-Syndrom und es gibt noch den atypischen Autismus. Das ist, glaube ich, wenn mehrere Merkmale erfüllt sind, aber ein wesentliches nicht. Also quasi so fast. Aber es zählt halt dazu.
Mhm.
So würde ich es grob erklären. Die Grenzen sind natürlich immer fließend und nicht besonders scharf.
Das, wo du Rain Man sagst, das mit den Streichhölzern, du sagtest eben, deine Ärztin hat gesagt, das könnte man üben oder man müsste das üben. Könntest du das üben?
Ich weiß nicht, also ich wehre mich auch so ein bisschen dagegen, immer auf diese Superfähigkeiten zu konzentrieren.
Ich würde einfach nur um meine Umgebung maximal zu irritieren. Wenn ich sowas lernen könnte, würde ich das lernen, einfach nur um für Unruhe zu sorgen in meiner Umgebung. Einfach zum Trollen.
Ja, oder so zum Erschrecken.
Genau.
Um so Leute etwas fassungslos zu machen.
Genau. Hätte ich Bock drauf. Darum dachte ich mir, ich setze dir mal den Floh ins Ohr vielleicht.
Ja, das funktioniert. Ich sag dann manchmal, dann sagen Leute, oh, gucken, oh, heute ist der 16. Dezember. Und sage ich, ja, guck mal hier, vor 10 Jahren habe ich dies und das gemacht. Ich glaube, das könnte ich dann auch direkt sagen.
Wow. Es gibt was sehr Schönes in der U-Bahn, in der Berliner U-Bahn. Warst du schon mal in Berlin? Bist du mal U-Bahn gefahren?
Ja, ich war dieses Jahr im Rahmen einer Konferenz, habe ich auch das Projekt in Berlin vorgestellt. Da war ich unter anderem zuletzt da.
In der U-Bahn sind so Aufkleber an den Scheiben. Das ist der Tod für, damit, das ist, damit treibt Berlin treibt Autisten willentlich in den Wahnsinn, glaube ich. Auf den U-Bahn-Fenstern sind so Brandenburger Tore aufgeklebt. Also, ne, die stehen dann mal hochkant, mal rechts, mal links, also so einfach so draufgeklebt irgendwie. Ich glaube, das soll verhindern, dass die Assi-Kinder die Scheiben zerkratzen oder sowas, diese U-Bahn-Aufkleber, also diese Brandenburger Toraufkleber haben eine unmögliche Perspektive. Du guckst nämlich gleichzeitig von rechts und von links auf dieses Brandenburger Tor. Also die Perspektive stimmt nicht, die ist nicht möglich. So kann man nicht gucken, wenn man ein einzelner Mensch ist. Alle Autisten, die das jetzt gerade gehört haben und demnächst mit der U-Bahn fahren, ich bin jetzt in eurem Kopf, es tut mir sehr leid. Hast du das gesehen? Nee.
Nee, also da hört es dann irgendwie auf.
Okay. Nee, da kann man gut Leute mit wahnsinnig machen. Ich mache das dann immer, wenn ich mit Autisten in der U-Bahn sitze, die das noch nicht kennen, sage ich, hier, guck dir mal das Tor an. Zack! Ich weiß, es ist total gemein, aber ihr könnt mich ja auch trollen, wenn ihr wollt.
Ich glaube, wahnsinnig werden wir schon von ganz anderen Sachen. Da braucht man keine Berliner U-Bahn für.
Das stimmt. Martin, ich danke für deinen Anruf und wünsche dir schöne Weihnachten, falls wir uns nicht mehr hören. Kann ja sein, dass du doch nochmal anrufst Montag oder so.
Nee, dann hör mir hinterher den Podcast an. Ich muss dann früh ins Bett gehen.
Alles klar. Besten Dank und bis nächstes Jahr.
Ja, bis nächstes Jahr.
Tschüss.
Tschüss.
Ihr hört den Blue Moon auf Fritz und ich lade euch ein anzurufen unter 0331 70 97 110. Was wir heute machen, ist keine Sendung über Autismus. Das war jetzt Zufall, weil ich ja immer, wenn ich irgendwas Interessantes in euren Geschichten entdecke, gerne nochmal über diese Abzweige rede, die eigentlich gar nicht wirklich was mit dem Thema zu tun haben. Ich glaube, man nennt es Abschweifen. Wir können gerne abschweifen natürlich auch. Aber eigentlich ist das Thema dieser Sendung, wie jedes Jahr am Ende des Jahres, der Versuch rauszufinden, was ihr dieses Jahr fürs Leben gelernt habt. Also was dieses Jahr euch so sehr bewegt hat, euch so stark aufgefallen ist, euch möglicherweise so stark erschüttert hat, dass ihr auch über 2014 hinaus davon in irgendeiner Form profitieren werdet oder das zumindest nicht vergessen werdet. Also was hat euch bewegt? Was werdet ihr mitnehmen für den Rest eures Lebens? Was habt ihr gelernt? War es was Schreckliches? War es was Gutes? Oder war es gar nichts? Kann ja auch sein. Soll ja auch so Leute geben, die einfach mal ein ganzes Jahr lang einfach so mehr oder minder doof rumgesessen haben und überhaupt nichts ist passiert. Da frage ich mich dann auch mal, ist das Glück oder ist es kein Glück? Weil Grönemeyer hat ja, glaube ich, gesungen, Stillstand ist der Tod. 0331 70 97 110. Was bleibt übrig von 2014?
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Jahresrückblick ist heute Abend angesagt. Ich wüsste ganz gerne, was von 2014 übrig bleibt für euch. Also was 2015 möglicherweise auch noch wichtig für euer Leben oder euer Streben sein wird. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Und wenn ich könnte, würde ich jetzt... Jonte, gib die Leitung frei. Jetzt die Marie dran nehmen. Hallo Marie.
Hallo.
Marie, was bleibt übrig, na?
Hm?
Was bleibt übrig?
Wovon?
Von 2014.
Ach so.
Wo warst du denn jetzt gerade mit deinen Gedanken?
Ja, ich war gerade ein bisschen irritiert, weil ich wollte gleich mit meiner Geschichte loslegen.
Ach so.
Darf ich?
Ja, leg mit deiner Geschichte los, klar.
Okay, also ich möchte gern davon erzählen, also im Großen und Ganzen war mein Jahr eigentlich sehr gut, aber es waren halt auch ein sehr großes, einschneidendes Erlebnis. Also ich habe halt eine große Entscheidung getroffen, die schon lange überfällig war. Ja, und diese war halt, dass ich mich von meiner Familie gelöst habe.
Von deiner Familie? Gleich von deiner Familie?
Ja, wow. Von meiner kompletten Familie. Also das ist für viele, denke ich mal, nicht nachzuvollziehen, aber das sind dann wahrscheinlich auch Menschen, die eine intakte Familie haben, die Familienangehörige haben, die sich für einen interessieren und sogar um einen kümmern. Und das war bei mir halt nie der Fall. Ich habe halt wirklich mein ganzes Leben lang versucht, dazuzugehören zu dieser Familie. Die haben das aber nie zugelassen. Im Gegenteil, haben mich auch ziemlich schlecht behandelt. Ja, und dieses Jahr habe ich mir dann wirklich gesagt, was soll ich mit Menschen, die mich eh nicht mögen, die mich nicht weiterbringen, die mich eher immer wieder zurückstoßen. Und das hat sich ja auch alles auf mein Leben ausgewirkt. Also mir ging es dann halt oft wirklich sehr, sehr schlecht, weil ich wollte halt immer bei denen sein, die wollten das halt nicht. Ja, und dieses Jahr, dann war halt wieder so ein Vorfall und dann habe ich gesagt, tschüss, ich möchte euch nicht mehr sehen, mir geht es besser ohne euch. Ja.
Du bist ja, nun vermute ich mal, in die Familie hineingeboren.
Ja, ich weiß es nicht genau. Also ich sehe meiner Mutter halt auch gar nicht ähnlich, überhaupt nicht.
Ich auch nicht, obwohl ich habe die Nase meines Vaters. Also ich sehe deiner Mutter auch nicht ähnlich, genau. Ich habe die Nase meines Vaters, das merke ich schon,
ist sehr deutlich, ja.
Ich gehe mal davon aus, dass du in diese Familie hineingeboren bist. Wie kommt es, dass du da nicht willkommen warst?
Das weiß ich bis heute nicht. Das war halt so, umso mehr Fragen ich gestellt habe, umso abweisender sind die halt geworden. Und also ich habe halt nie Antworten bekommen, aber ich habe halt ganz deutlich gemerkt, wenn ich halt Fragen gestellt habe, dass die halt sehr irritiert waren oder aggressiv geworden sind oder, also ich wurde nicht geschlagen oder so, um Gottes Willen, aber psychisch wurde mir halt ganz schön zugesetzt und ist meiner Meinung nach genauso schlimm oder vielleicht sogar noch schlimmer. Und ja, und dann habe ich halt den großen Schritt gewagt und habe tschüss gesagt und seitdem, man mag es kaum glauben, geht es mir wirklich viel, viel besser, weil jetzt kann ich mich 100% auf mich konzentrieren, kann mich jetzt auf mein Leben konzentrieren. Ja, und somit hat das Jahr noch in Anführungsstrichen ein gutes Ende genommen.
Wenn du sagst, sie haben dich schlecht behandelt, so, also ich sehe, du bist 29 Jahre alt.
Na, ich möchte da jetzt nicht näher drauf eingehen, so, okay. Aber das fing halt von der Kindheit an, also dass meine Mutter nie auf mich aufgepasst hat. Da sind halt sehr schlimme Sachen passiert, die nicht passiert wären, wenn sie auf mich aufgepasst hätte. Mhm. Dann hatte ich mich später zu meiner Tante geflüchtet, die war dann aber noch schlimmer als meine Mutter. Meine Cousinen genauso. Ja, und ich verstehe es auch nicht. Ich weiß nicht, warum die so zu mir sind oder so zu mir waren. Aber irgendwann dachte ich mir halt, nee, also ich bin mir schon so viel wert, dass ich das nicht mit mir machen lasse. Mhm. Ja, und dann habe ich denen halt Tschüss gesagt und habe nochmal neu angefangen.
Du bist du jetzt erst auch räumlich von deiner Familie getrennt oder wann bist du ausgezogen?
Ich bin mit 16 schon von meiner Mutter ausgezogen, ja.
Das heißt, du hast seit du 16 bist im Grunde immer wieder versucht, da den Kontakt zu normalisieren. Mhm.
Ja, genau. Also wirklich ganz lange Zeit. Und dann war es, meine Mutter ist immer so, sie hat mir ab und zu mal ein paar Brotkrümel hingeworfen. Mhm. Und dann kam halt wieder die Peitsche. Und es ging halt immer so hin und her. Also Zuckerbrot und Peitsche war eigentlich immer schon ihr Vorgehen. Ja, und das funktioniert einfach auf Dauer nicht. Also überhaupt nicht.
Wie hast du Tschüss gesagt?
Ich
will nichts mehr mit euch zu tun haben.
Ja, genau. Also ich denke mal, das hat sich für die schon vorher angekündigt, dass ich dann halt seltener hingegangen bin. Die wollten ja nie, dass ich komme, aber ich bin halt trotzdem immer hingegangen, weil ich dann halt immer so froh war, wenn doch mal irgendwie ein liebes Wort kam oder eine liebe Geste. Das war dann für mich wie Weihnachten und Ostern zusammen.
Mhm. Hingegangen, einfach so vorbeigegangen oder was weiß ich, bei Geburtstagen oder so?
Nee, da wurde ich ja nicht eingeladen zu Geburtstagen oder so. Ich bin dann halt so vorbeigegangen. Mhm. Ja, und dann habe ich halt, ja, ich habe einfach Tschüss gesagt. Das war auch ganz banal. Ich glaube, also der wirklich, wo der I-Punkt dann kam, der wirkliche Schlussstrich, das hatte ich dann per E-Mail gemacht. Mhm. Weil diese, aber ich muss dazu halt auch sagen, die sind nicht ans Telefon rangegangen. Das haben die halt öfter mit mir gemacht. Und haben dann halt auch nicht auf gar nichts von mir reagiert. Und dann konnte ich einfach nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt. Ich will mit euch nicht mehr. Ja, und dann haben die ja dann auch zurückgeschrieben. Und das war dann auch wieder sehr unschön, was die da reingeschrieben haben. Das sollte mir dann wahrscheinlich nochmal den Rest geben.
Was haben sie denn geschrieben?
Dass ich an allem schuld sei, wie es jetzt sei und wie immer, dass ich halt scheiße bin und dass ich blöd bin und dass ich nur Blödsinn mache und ja, das sind aber alles Lügen. Das stimmt alles nicht. Also ich habe nie irgendwelchen Blödsinn gemacht, im Gegenteil. Ich war halt immer für die da. Ich habe immer versucht, alles zu machen, aber war halt nie genug. Ja, und ich erzähle es halt auch, weil ich mir halt auch für andere Menschen wünsche, wenn sie halt merken, dass sie bei Menschen sind, die eigentlich gar nicht gut zu ihnen sind. Und dann denkt sich vielleicht einer, ach Mensch, vielleicht mögen sie mich ja irgendwann doch, wenn ich vielleicht das und das mache. Dann möchte ich diesen Menschen wirklich raten, geht. Weil erst wenn ihr geht, kann was Neues beginnen.
Hm. Ja. Jetzt bilden wir uns ja alle ein, aufgeklärte Menschen zu sein. Und aufgeklärte Menschen suchen die Schuld natürlich trotzdem immer erstmal bei sich. Angenommen, du wärst es wirklich schuld gewesen. Was könnte es sein? Hast du dir da mal Gedanken darüber gemacht? Was könnte es sein, dass sie dir vorwerfen?
Dass ich war. Dass ich einfach ich war. Ich war nie so wie die. Die waren halt immer sehr ordinär, laut. Und ich war halt immer eher so sinnlich, tief, so eher so im Tiefgang. Und ich habe mich halt auch immer gerne um andere Menschen gekümmert. Ja, und daran, ja. Und das war denen, glaube ich, gruselig oder so, keine Ahnung. Oder das haben sie letztendlich als Grund genommen, um mir halt wenigstens irgendwas vorwerfen zu können. Ich weiß halt, dass da früher irgendwas war. Irgendwas muss da gewesen sein, vor meiner Geburt oder wo ich noch ganz, ganz klein war. Und das wird wahrscheinlich, dafür werde ich wahrscheinlich beschuldigt. Ja, anders kann ich es mir nicht erklären. Also ich habe nie irgendwelche blöden Sachen gemacht. Ich schwöre darauf. Ich habe nie irgendwas geklaut. Ich habe niemanden beleidigt. Ich habe, also wirklich nichts Böses, was man mir vorwerfen kann, habe ich gemacht. Ja, und jetzt habe ich die halt alle hinter mir gelassen und jetzt merke ich halt, wie halt so Menschen in mein Leben kommen, die es halt gut mit mir meinen. Und das ist halt in der Zeit, wo ich immer um die Aufmerksamkeit dieser in Anführungsstrichen bösen Menschen gekämpft habe, ist das halt nicht passiert, weil ich immer nur auf diese Menschen konzentriert war und gar nicht gesehen habe, dass neben mir schon Menschen laufen, die es total gut mit mir meinen.
Mhm.
Und diese Menschen sehe ich jetzt halt alle. Und es tut unheimlich gut.
Wohnst du in derselben Stadt wie deine Familie?
Ja, in derselben Stadt. Aber weit, also schon eine Stunde weg.
Also am anderen Ende Berlins?
Ja, sozusagen. Mhm. Also die wohnen wirklich ein ganzes Stück weg. Die ganze Familie wohnt auch in diesem Bezirk.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch dann zufällig über den Weg lauft, ist entsprechend gering?
Ganz, ganz gering. Extrem gering. Und ja, selbst wenn, vielleicht würde ich sogar Hallo sagen, aber eigentlich lieber die Straßenseite wechseln oder gleich wegrennen oder so, keine Ahnung.
Wie hast du... Wie kannst du erklären, wie der Prozess der Entscheidung war oder also wie du da hingekommen bist, dann endgültig zu sagen, ich gehe jetzt? Weil das ist ja im Grunde wie eine Trennung von einer sehr, sehr langjährigen Beziehung, oder?
Nein, noch krasser. Eigentlich nicht noch krasser, weil ich halt nie diese richtige Bindung zu meiner Familie hatte. Ich hätte sie halt gerne gehabt, konnte mir ungefähr vielleicht vorstellen in meiner Fantasie, wie das wohl sein wollen würde. Aber die haben das nie zugelassen. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, dass das nicht normal ist, wie die zu mir sind. Ich dachte ja früher halt, es ist normal. Aber ich habe dann halt bei anderen Familien gesehen, wie das da so ist. Und da habe ich manchmal einen richtigen Schock gekriegt. Dann dachte ich, Mensch, ey, wie kann denn meine Familie denn so mit mir umgehen? Warum machen die das? Warum sind die so zu mir? Ja, und dann, also dieser Prozess hat schon ein paar Jahre gedauert. Und heute... Wirklich, ich bereue das ganz, ganz doll, dass ich nicht schon mit 16, 17 mich von meiner Familie gelöst habe. Aber damals hatte ich halt noch nicht die Reife und habe das alles noch nicht so verstanden. Ja, also es war schon ein Prozess von mehreren Jahren. Mhm. Und da war dann halt ein Vorfall. Das war dann so für mich der i-Tüpfelchen, obwohl der auch nicht mehr oder weniger schlimm war als die anderen. Aber ich dachte mir dann einfach, Mensch, das habe ich nicht verdient. Ach so, und der ausschlaggebende Punkt war denn, ich wollte niemals wie diese Menschen werden. Ich hatte Angst, wenn ich noch länger bei denen bleibe, dass ich dann vielleicht so werde wie die. Und das hat mir die allergrößte Angst gemacht. Und deshalb bin ich dann da weggegangen und jetzt habe ich auch schon wieder ganz gut zu mir gefunden. Mir geht es jetzt viel, viel besser. Jetzt nicht mehr so blaue Schatten unter den Augen. Hab auch wieder, ja... Ja, und wie gesagt, das möchte ich wirklich jeden raten. Wenn es euch nicht gut geht bei jemandem, zieht weiter.
Geht auseinander, haben schon Wir sind Helden gesungen. Ja,
ja,
aber man muss, wie gesagt, nur man muss es halt auch merken. Das ist ja auch das Nächste. Man merkt oft Dinge ja gar nicht. Das hatte ich ja eingangs der Sendung gesagt, dass ich im Grunde 2014 mit einer unglaublichen Verdrängungsleistung gelebt habe. Also ich habe wirklich bis zum Jahresende, bis in den Oktober, Oktober, Ende Oktober, Anfang November gebraucht, um überhaupt mal zu merken, dass bei mir was nicht stimmt.
Und dann Entscheidung getroffen?
Ja. Ich erzähle nur
und
nicht im Radio.
Und hast du durchgezogen?
Ich habe die getroffen, ich habe die durchgezogen.
Schön.
Und das, ja, und das
Schön.
War auch richtig, dass ich das gemacht habe, Schön. Was ich gemacht habe. Aber man muss es halt auch merken. Und ich habe das nicht. Ne? Und das hätte auch so weitergehen können, dass ich es nicht
merke. Ja, aber besser spät als nie.
Das ist richtig.
Also ich finde es super, dass du es besser jetzt gemerkt hast als 2 Jahre später oder so, weil dann wäre alles vielleicht noch viel schlimmer und festgefahrener gewesen.
Ja, sicher. Je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger werden die Dinge in der Regel. Ja.
Ganz genau.
Weil man gewöhnt sich ja auch dran und das hätte dir ja genauso gut passieren können, dass du dich halt einfach dran gewöhnt hättest und es für normal gehalten hättest, schlecht behandelt zu werden.
Aber sowas ist ganz, ganz schlimm, weil damit machen sich Menschen kaputt. Und ich habe auch schon oft solche Menschen, manchmal solche Menschen erlebt, die mir dann halt auch erzählt haben, dass sie sich in ihrer Familie nicht wohlfühlen, dass irgendwie das schwarze Schaf dort sind, dass sie diskriminiert werden, terrorisiert und was weiß ich was. Aber die kommen nicht mal auf den Gedanken, sich von denen zu lösen.
Ja, natürlich, das ist ja Familie.
Du sagst es so, weißt du, aber für mich ist das gar nicht so. Für mich ist es halt ganz anders. Für mich war es eine Erlösung, mich von meiner Familie zu trennen. Wirklich, es war eine Erlösung. In dem Moment, wo ich das gemacht habe, ist in mir so ein riesen Knoten geplatzt, ja, so ein dunkler riesen Knoten. Ja, und dann ist erstmal wieder Sonne da reingeschienen in meine Seele, ja.
Hat sich... Wie lange ist das her jetzt?
Das ist noch, das ist jetzt knapp ein Jahr her. Jetzt wirst du vielleicht sagen, wie viele andere, ach, das ist noch nicht vorbei, das regt sich schon wieder ein.
Das steht mir nicht zu, sowas zu sagen. Ich wollte eigentlich was fragen, wenn das jetzt schon doch so relativ lange her ist. Normalerweise sind ja solche starken Erschütterungen, auch wenn man, also ich weiß nicht, ich habe vor 10 Jahren oder 11 Jahren fast jetzt mit dem Rauchen aufgehört. Das ist eine so wesentliche Veränderung in meinem Leben gewesen, dass das noch jede Menge andere Impulse freigesetzt hat. Auf einmal bin ich umgezogen, hatte auf einmal, nachdem ich lange Single war, eine Freundin. Sowas. Ist so, dir sowas auch passiert? Also hat das noch andere Sachen, andere Ereignisse in Bewegung gesetzt?
Ganz kurz nur, das meine ich ja damit. Wenn du etwas, was dir nicht gut tut, wenn du das erst aufgibst, dann erst kommen andere Sachen wieder im Gang. Also bei mir war es dann halt auch so, meine Familie war weg, dann war erstmal ganz kurze Zeit, das war richtig schlimm, aber ich mache gerne Sport und ich habe dann wirklich jeden Tag 1,5 Stunden Sport gemacht. Ich habe mich so ausgepowert, ja. Mhm. Deshalb habe ich das ganz gut verarbeiten können. Und dann hatte ich auf einmal einen Freund. Dann habe ich mich um meine Umschulung gekümmert, habe meinen alten Job aufgegeben. Und es haben sich sehr viele Sachen verändert, ja. Aber im positiven Sinne.
Ja.
Bei dir auch?
Ja.
Na, siehst du. Also eine Bestätigung dafür, dass es echt Sinn macht. Und mir tut es so unheimlich leid, wenn Menschen sich da immer weiter quälen, weil sie vielleicht denken, ach ja, das ist meine Familie und das muss doch zusammen sein, das muss doch irgendwann funktionieren, aber manchmal geht es einfach nicht.
Wärst du auch bereit gewesen, die Stadt zu verlassen dafür?
Ja. Aber es musste ja jetzt nicht sein, weil das war denen ja sowieso gleichgültig. Also da kam ja auch keine Reaktion von wegen irgendwie, ach Mensch, melde dich da mal, lass uns doch mal reden. Sowas kam gar nicht, war mir aber auch schon von vornherein klar. Und aber später irgendwann werde ich hier auch weggehen aus Berlin, wahrscheinlich. Nicht so weit weg, aber schon ein bisschen weiter weg, ja.
Was heißt, also nicht so weit wie Brasilien, aber bis wohin?
Nee, na, ich würde gern entweder nach Rostock, da gefällt es mir sehr gut, oder oder vielleicht nach Holland. Mal schauen.
Ja, es sei denn, die legalisieren hier Coffeeshops, dann brauchen wir nicht mehr nach Holland.
Nee, Holland ist auch so sehr schön. Stimmt. Ja. Auch ohne Gras. Die Leute sind sehr nett, die Natur ist sehr schön.
Marie, ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ja, wünsche ich dir auch von ganzem Herzen. Alles Gute, ja.
Bis Tschüss dann. Und danke für deinen Anruf.
Ciao. Ja, danke. Bis dann.
0331 70 97 110. Wir reden heute Abend darüber, was von 2014 übrig bleibt. Also was ihr fürs Leben gelernt habt, was euch wichtig war im ausgehenden Jahr, was euch bewegt oder gestoppt hat, was ihr nicht mehr vergessen werdet. Oder von dem ihr zumindest hofft, dass ihr es nicht mehr vergessen werdet. 0331 70 97 110. Weiter mit Daniel. Hallo Daniel.
Hallo.
Daniel, was bleibt übrig?
Ja, also ich habe, eigentlich hat es schon im letzten Jahr angefangen. Da habe ich halt angefangen, mich bei den Pfadfindern zu aktivieren.
Das ist ja auch so ein Phänomen. Erklär mir doch erstmal, was die Pfadfinder eigentlich sind.
Pfadfinder sind eigentlich Kindergruppen oder Junggruppen, die einfach mal was selbst in die Hand nehmen wollen, die auch in die Natur raus wollen und einfach mal selbst was anpacken.
Ja, also, aber das kann ich doch auch einfach so machen, nicht? Mit einer Axt und ein Zelt und ab in den Wald.
Ja, Pfadfinder ist, dass es angeleitet wird von Gruppenleitern, die da drin geschult sind.
Steht da,
mehr oder weniger.
Steht da irgendeine Ideologie dahinter? Ich glaube, zumindest in der Gründungszeit war das so ein christliches Ding, oder?
Ja, richtig, genau. Das ist auch momentan immer noch. Also es gibt sehr viele verschiedene Pfadfinderverbände. Ursprünglich kam das aus England. Lord Baden-Powell war der Gründer. Der hatte christliche Ideen, ja. Inzwischen gibt es aber auch konfessionslose Pfadfinder und es gibt auch heißen die anderen?
Protestanten?
Muslimische.
Ach so, Wie heißen die anderen Protestanten?
Protestanten gibt es auch, ja. Ist aber ja auch christlich.
Stimmt, ja. Ich bin etwas ignorant, was Religion angeht.
Okay, ja, also ich...
Bist du aus religiösen Gründen rein?
Nee, ganz und gar nicht. Also ich bin zwar katholischer Pfadfinder, sag ich mal. Das ist zumindest die DPSG. Aber unser Stamm ist halt nicht so streng katholisch, sag ich mal. Bei uns gibt's halt Morgenrunde, Abendrunde mit Gebet.
Mhm.
Aber ansonsten ist jetzt nichts wirklich streng Katholisches drin. Sonst wäre ich da wahrscheinlich auch gar nicht drin. Ich selbst bin nämlich gar nicht katholisch. Ich bin neuapostolisch. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Das ist auch protestantisch, ne?
Im Prinzip ja. Also es ist eine Abspaltung von der katholischen
Kirche. Ja, also alles, was nicht katholisch ist, ist ja letztlich...
also die... Entschuldigung.
Nichts passiert.
Also die ist weit später entstanden als die evangelische Kirche.
Mhm.
Und wir haben halt neue Apostel, so wie zu Jesus Zeiten.
Neue Apostel, wie zu, okay, du musst also, mir deine, wie nennt man das denn, deine Glaubensströmung oder so ähnlich, oder
genau,
religiöse Strömung erklären.
Konfession, so
heißt genau, deine Konfession, dein Bekenntnis, genau, das war's.
Genau.
Ja, erklär mal, was macht ihr denn anders?
Ja, also, was machen wir anders, als wer?
Na, als die anderen Protestanten.
Also, ja, wir haben halt Apostel und unsere Kirche wird von diesen Aposteln geführt. Und wir glauben daran, dass diese Apostel halt genauso wie zu Jesus Zeiten halt von Gott eingesetzt wurden.
Und welche Apostel sind das?
Das Namen kann ich dir jetzt nicht aus dem Kopf sagen. Aber kannst du wahrscheinlich auch nichts mit anfangen.
Aber das sind jetzt nicht so Apostel Paulus und sowas wie aus der Bibel, sondern ihr habt euch ein paar neue gesucht.
Genau, richtig.
Und wann habt ihr euch die gesucht?
Das ist vor etwa 150 Jahren passiert.
Mhm.
Da wurde halt in der katholischen Kirche halt Ausrufungen gemacht, in denen halt gesagt wird, hier es soll neue Apostel geben. In England und in Bayern, glaube ich. Und da hat sich dann halt die katholisch-apostolische Kirche gegründet. Die hat dann wiederum gesagt, es wird keine neuen Apostel geben, weil der Herr Jesus kommt zu unserer Lebenszeit.
Mhm.
Und daraus ist dann wiederum die neuapostolische Kirche entstanden, weil sich in Hamburg eine Gemeinde gesagt hat, nö, wir setzen neue Apostel ein. Also das ist im Prinzip die Kurzfassung. Ja.
Wir kommen jetzt zurück zu den Pfadfindern. Also.
Ach so, ja, Entschuldigung.
Nee, kein Problem. Ich habe nur gerade laut nachgedacht.
Ja, also.
Du bist zu den Pfadfindern gegangen. Du bist richtig, 23 genau. Jahre alt, mit 22 bist dann zu den Pfadfindern gegangen. Warum?
Ich habe halt früher auch schon sehr viel mit Kindern gemacht, in meiner alten Kirchengemeinde.
Mhm.
Und ich bin von Bremen nach Buchholz gezogen. Buchholz ist bei Hamburg.
Mhm.
Und da habe ich halt so ein bisschen geguckt, was könnte ich denn mal freizeitmäßig machen. Und dann habe ich halt eine Anzeige gelesen, wir suchen Jugendbetreuer für unsere Jugendgruppen.
Mhm.
Und dann bin ich halt dazugekommen, habe mich sofort wohlgefühlt in der Gruppe, in dem Stamm. Und habe inzwischen auch schon einen Teil der Ausbildung abgeschlossen, wobei das nicht Pflicht ist für alle Leiter. Aber ist halt sinnvoll, weil da lernt man halt, wie kann man mit Kindern umgehen. Vorhin war ja auch das Thema mit Autismus.
Mhm.
Da gibt's ja dann auch entsprechende schwere Fälle, sag ich mal, wo dann Kinder halt nicht wollen, ne?
Ja.
Und sowas lernen wir dann halt. Aber es ist halt alles auf freiwilliger Basis. Und es ist auch für die Kinder auf freiwilliger Basis. Und das macht es halt so schön entgegen der Schule. Also wir bringen den Kindern was bei, was sie wirklich wollen, was sie wirklich gebrauchen können, sag ich mal, im Leben. Außer halt, was weiß ich, wann bei Isos irgendwann eine Keilerei stattgefunden hat.
333, das ist das Einzige, was ich behalten habe.
Ja, richtig, ich auch. und das ist halt der Sinn der Pfadfinder, dass man die Kinder zu mündigen Erwachsenen erzieht. Dass sie halt selber aktiv werden können.
Wie viel Zeit hast du denn damit verbracht dieses Jahr, dass es tatsächlich in so einen Jahresrückblick passt?
Also ich habe sehr viel Zeit dafür verbracht. Wir treffen uns alle 2 Wochen regelmäßig. Und zwischendurch haben wir halt dann noch eine Woche Lager hatten wir. Und gerade, also gut, die Pfadfinder-Treffen normalerweise, die sind natürlich auch schön, aber gerade dieses mal abschalten, mal komplett weg von der Zivilisation, sag ich mal, und mal ins Zeltlager und mit den Freunden zusammen sein, mit denen man gut zurande kommt. Also ich habe da sehr viele Erwachsene und auch Kinder als Freunde gefunden. Ich sehe mich da auch nicht als Leiter, sondern inzwischen habe ich mehr gelernt, den Kindern so ein bisschen so ein Kumpel zu sein. Und es macht einfach herrlich viel Spaß. Also einmal mit Kindern zu arbeiten und auch selber einfach mal abschalten zu können. Und also im echten Leben, sage ich mal, bin ich auch Systemadministrator, wie der eben schon. Und ich brauche das halt einfach mal komplett von der IT abgeschottet zu sein. Heutzutage kann man das ja kaum mehr noch.
Stimmt, dazu musst du in den Wald, ja.
Ja, oder halt auf dem Zeltlager.
Das ist für mich synonym mit in den Wald, ja.
Ja, also bei uns sind auch...
Und da habt ihr tatsächlich auch keine IT dabei?
Nee, bei uns auf dem Lager, wie auch in den Gruppenstunden, sind sämtliche Multimedia-Geräte verboten.
Mhm.
Also Handys, Smartphones, Tablets, was auch immer.
Ja.
Selbst MP3-Player wollen wir da nicht sehen.
Gott.
Und das klappt auch erstaunlich gut, muss ich sagen. Also die Regel wurde schon
Wie lange zeltet ihr da? Also wie lange seid ihr da in diesem Lager?
Also der Stamm, den gibt es schon 5 Jahre.
Nee, ich meine, wenn ihr im Zeltlager seid, wie lange seid ihr denn im Zeltlager? Also wie viele Tage haltet ihr aus ohne...
Also das kurze Zeltlager ist meist so 3-4 Tage. So ein Wochenende, sag ich mal.
Okay, das würde ich auch
vorher und nachher halt. Und das große Zeltlager, das Sommerlager, das machen wir immer 1 Woche. Es gibt aber auch Stämme, die machen das 2 Wochen lang.
1 Woche ohne IT?
Es geht.
Ja, da hat auch nicht irgendjemand dann heimlich so ein...
Also, wir wissen natürlich auch, dass besonders die Größeren gerne mal heimlich irgendwelche Smartphones mitnehmen.
Ja.
Aber solange wir das nicht mitkriegen, ist uns das egal. Sag ich mal. Also, wenn die natürlich den ganzen Tag nur im Zelt hocken, fällt uns das natürlich auf.
Das stimmt, und es komisch piepst.
Genau. Aber solange wir das Handy nicht sehen, dann lassen wir die auch mal, sagen wir mal, okay, ne?
Mhm.
Aber sobald es irgendwie auffällig ist, dann greifen wir natürlich schon ein. Und bei den kleineren Kindern, so, wir fangen mit 6 Jahren an, die sind dann manchmal natürlich noch nicht auf dem Lager, aber das geht dann bis 20 hoch. Ab da an wird man Leiter.
Mhm.
Und bei den kleineren Kindern ist das ja sowieso so, dass die sich einfach austoben wollen und gar nicht irgendwelchen Gedanken an elektronische Unterhaltungselektronik haben.
Was macht ihr denn da eigentlich den ganzen Tag?
Umsitzen? Ja, auf dem Lager fahren, beim letzten Lager waren wir zum Beispiel segeln, mal als Tagesausflug, oder auch in einem Museum, ein Wikinger-Museum, Haithabu, das was sagt.
Ja.
Oder halt Lagertag, sag ich mal, und da machen wir halt dann, was man auf dem Lager so macht.
Ja, aber was macht man denn auf dem Lager so?
Entschuldigung.
Nichts passiert.
Ja, also von Klodienst über, also am Anfang natürlich Aufbauen von Zelten, Abbauen von Zelten am Ende wieder. Und ansonsten sitzen wir halt in der Kote, oder Kote und Jurten, das sind die Zelte, die man bei den Fahrzeugen benutzt, machen Feuerchen, singen, sprechen über, was weiß ich.
Also ihr chillt im Prinzip?
Im Prinzip, ja, genau.
Okay.
Oder wir haben jetzt auch beim letzten Mal haben wir T-Shirts gemacht. Also so bestimmte Aktionen haben wir dann auch manchmal. Oder, was wir das nächste Mal vorhaben, ist hier Wanderungen zu machen. Also einfach mal Zelt auf, also die Sachen für einen Tag auf dem Rücken und loslaufen.
Ich überlege gerade, wie ich die Frage sinnvoll formulieren könnte. Warum macht ihr das? Also hat das Ganze, ist es einfach nur, geht es einfach nur darum, zusammen gemütlich im Wald zu sitzen, also um ein Gemeinschaftserlebnis, oder hat das Ganze noch irgendwie einen tieferen Sinn?
Also im Prinzip soll es halt einmal den Kindern zeigen, es gibt nicht nur die Stadt, es gibt auch das Land, es gibt den Wald, es gibt Wiesen, es gibt die Natur. Und dass sie auch halt zurechtfinden da drin. Ne? Dass man halt zeigt, ne, wenn du einen Baum fällst, dann macht das den halben Wald kaputt, wenn du es nicht richtig machst. Es ist halt Learning by Doing. Und wie gesagt, den Kindern halt zeigen, ihr könnt selber mal was anpacken.
Ja.
Und dadurch gewinnen die natürlich auch sehr viel mehr Selbstvertrauen, als wenn sie in der Schule in der Bank sitzen und was von der Tafel abschreiben. Ja, also das ist zumindest der ursprüngliche Grund vom Begründer gewesen. So die ursprüngliche Idee, einfach mal den Kindern zu zeigen, ihr könnt was machen. Ihr könnt selber was tun.
Wie viel Zeit nimmt es in Anspruch jetzt für dich?
Für mich sehr viel, weil ich mich auch aktiv sehr viel einsetze. Andere Leiter, die ziehen sich halt so ein bisschen zurück. Die haben Familie. Ich habe keine Familie, deshalb stecke ich da so ziemlich alle meine Zeit rein, die mir neben Arbeit und Kirche noch bleibt. Und ich tue es gerne einfach. Also
Ist es eine Ersatzfamilie für dich?
So ein bisschen schon, ja.
Was sagt deine restliche Familie dazu?
Die wohnt sowieso in Bremen, okay, paar Kilometer entfernt.
Die kriegen das nicht mit?
Richtig. Und ich bin ausgezogen. Ja. Also klar, die kriegen das mit, die wissen's. Ich halte nicht hinterm Berg damit. Das würde ich dir ja bestimmt nicht im Radio erzählen.
Machst du?
Aber
hast du gelegentlich Sorge, dass du, wenn du sagst, du hast selber keine Familie, oder nee, andersrum gefragt, bist du in der Lage, eine Frau innerhalb dieser Pfadfindertruppe zu finden, mit der du eine Familie gründen könntest?
Ist, glaube ich, schwierig.
Oder läufst du Gefahr, den Anschluss an die Außenwelt zu verlieren? Das klingt jetzt wesentlich pathetischer, als es gemeint ist, glaube ich.
Also ich bin sowieso immer ein ziemlicher Außenseiter gewesen, sag ich mal. Und deshalb ist es für mich eher so in die Richtung, mehr Kontakt zu der Außenwelt zu haben. Also vorher war ich noch verschlossen.
Vorher hast du im Keller
gesessen. Ne?
Ja.
Also für mich ist es halt jedes Mal, wenn ich dahin gehe, so ein Gefühl wie, hier bin ich zu Hause, hier kann ich alles sagen, alles machen. Und niemand nimmt es mir krumm. Und klar, wenn ich mal die Kluft nicht anhab, dann, also Kluft ist die Kleidung.
Ihr habt eine Uniform?
Ja.
Wie sieht die aus?
Das ist ein sandfarbenes Hemd. Und die hat halt verschiedene Aufnäher drauf. Also zwei Brusttaschen dann noch und dann halt Aufnäher für den Stamm, für das Versprechen, also Pfadfinderversprechen gibt es auch noch, für die Nationalität, also in dem Fall dann Deutsch.
Pfadfinderversprechen, was ist jetzt das?
Das heißt, dass man sich halt überlegt, warum oder was will ich eigentlich? Was will ich eigentlich bei den Pfadfindern und was will ich meinem Stamm, in dem Fall auch meinem Gott, wenn man an Gott glaubt, und mir selber halt versprechen. Das ist individuell, also jeder darf sich sein Versprechen selber erstellen, also indem man überlegt, ja, also bei den Kleinsten, bei den Wölflingen, so heißen die, da wird dann oftmals gesagt, ja, warum bist du überhaupt zu den Pfadfindern gekommen? Und dann kommen meistens so eine Antworten wie, weil ich die Natur schützen möchte, weil ich mit Freunden zusammen sein möchte, weil ich Gemeinschaft haben möchte. So, und daraus kann man dann mit dem Kind halt zusammen das Versprechen ausarbeiten. Indem es zum Beispiel das Versprechen abgibt, keine Tiere zu töten oder im Wald vorsichtig zu sein, wenn man rumläuft oder sowas. Ich habe zum Beispiel versprochen, dass ich versuche, ein gutes Vorbild zu sein als Leiter.
Ja.
Und, na gut, immer ist mir das nicht gelungen.
Was von all dem nimmst du denn dann mit? Also was von all dem bleibt übrig? Für das nächste Jahr oder für den Rest deines Lebens?
Also...
Lässt sich das überhaupt in einen Satz gießen?
Nee, also es ist einfach ein unglaubliches Gefühl, dabei zu sein und einfach, jetzt haben wir zum Beispiel auch letzte Woche das Friedenslicht übergeben.
Was ist das schon wieder?
Das ist ein Licht, was in Bethlehem entzündet wird und von Pfadfindern dann in die ganze Welt gebracht wird. Das heißt, immer wieder wird eine Kerze angezündet oder halt weitergebracht. Wurde über Wien, über Hamburg dann hier zu uns gebracht und wir haben es einmal zu meiner neuapostolischen Kirche, wo ich halt auch Mitglied bin, oder Gläubiger, haben wir das hingebracht und danach haben wir es dann auch noch zu den Flüchtlingen gebracht. Hier gibt es so ein Flüchtlingsheim und da hab ich dann auch gemerkt, ja, es ist unglaublich schön, mit so einer kleinen, also relativ kleinen Geste halt zu sagen, hier, wir möchten, dass ihr Frieden habt. Wir möchten, dass es in der Welt Frieden gibt.
Das erreicht man aber nicht, indem man eine Kerze durch die Gegend trägt, ne?
Leider nicht. Aber man kann damit aufmerksam machen. Und zumindest in der Weltpfadfinderbewegung gibt es eine ganze Menge Pfadfinder. Ich glaube sogar mehr als Fußballfans.
Aber denkst du wirklich, dass man, das ist jetzt ketzerisch, ich weiß, aber denkst du wirklich, dass man überhaupt noch irgendwen darauf aufmerksam machen muss, dass Frieden eine gute Idee ist? Ich meine, selbst die Verschwörungsspinner haben mittlerweile Frieden als Thema erkannt.
Ja gut, nee.
Oder andersrum also, gefragt, wäre es nicht an der Zeit, was anderes zu machen, als eine Kerze zu tragen?
Das Problem ist, wenn wir hier, also wir haben ja daneben noch andere Aktionen, aber wir können hier in Deutschland ja relativ schlecht mit unseren Kindern halt was gegen den Krieg in Afghanistan oder sonst wo unternehmen. Das lässt sich halt schlecht praktikabel ausführen. Ja, und wenn wir halt, also ich denke mal schon, es ist nötig, darauf aufmerksam zu machen, dass wir Frieden brauchen. Weil gut, hin und wieder ist es natürlich in den Medien, aber Es wird in den Medien teilweise auch immer so dargestellt, das sind die Guten, das sind die Bösen. Und der Ansicht bin ich definitiv nicht. Jeder, der eine Waffe in die Hand nimmt, der ist grundsätzlich erstmal, ja, böse.
Ja, also. Du glaubst, es würde Frieden herrschen, wenn niemand eine Waffe in die Hand nehme?
Auch nicht.
Du glaubst, es wäre möglich, dass niemand eine Waffe in die Hand nimmt?
Wahrscheinlich nicht.
Ne?
Das ist utopisch zu glauben.
Mhm.
Aber.
Woran erkenne ich dann den gerechten Krieg?
Es gibt keinen gerechten Krieg. Oder siehst du das anders?
Weiß ich nicht, ich könnte jetzt totschlagsargumentmäßig sagen, hätten die Alliierten Hitler gewähren lassen sollen? Also was heißt Hitler? Es waren ja wir, beziehungsweise unsere Großeltern. Hätten die Alliierten damals unsere Großeltern gewähren lassen sollen?
Das weiß ich nicht. Dafür kenne ich mich in der Geschichte zu schlecht aus. Und wenn hier in Deutschland nicht ein paar, ich weiß nicht, wie viele zu den Waffen gegriffen hätten, hätte ja auf der anderen Seite auch nichts passieren müssen.
Hm. Ja, es sind halt immer die Anführer, ne? Es sind halt immer ein paar geisteskranke Staatslenker, die dafür sorgen, dass das Volk letztendlich verheizt wird. Und das Volk lässt sich verheizen, sie müssten es ja nicht. Ne?
Richtig, genau. Und es gab auch in der Anfangszeit von den Pfadfindern halt viele Jugendliche, die halt aus falsch verstandenem Stolz in den Krieg gegangen sind.
Mhm.
Und
hast ja jetzt wieder so ein paar Bescheuerte, die dann allen Ernstes, obwohl es ihnen hier wirklich gut geht, egal auf welchem sozialen Niveau sie existieren, sich irgendwelchen islamistischen Kampfgruppen in Syrien anschließen.
Ja, gibt es auch.
Das passiert halt immer wieder. Nur gibt es halt nicht mehr ganz so viel Dumme wie damals. Das ist so das Gefühl, das ich habe.
Ja, aber ich glaube auch, so einfach die internationale Kommunikation, das bringt halt viel.
Reden bringt jetzt, immer was, ja.
Wenn ich einen Freund in Australien habe, mit dem ich nur einmal im Jahr schreibe, dann ist da erstmal eine emotionale Bindung hin. Und ich weiß, meine Welt besteht nicht nur aus Deutschland, meine Welt besteht nicht nur aus dem Punkt, wo ich lebe und arbeite.
Ja.
Und nachdem halt viele Pfadfinder damals im Ersten Weltkrieg in den Krieg gezogen sind, gab es dann auch die Gründung des Weltpfadfindertreffens mit dem Ziel, die Kommunikation zwischen Pfadfindern unterschiedlicher Länder zu unterstützen. Und dieses Jamboree-Treffen heißt das, das findet seitdem alle 4 Jahre statt.
Würden Pfadfinder sich gegenseitig aufs Maul hauen? Auch wenn es, also angenommen, was gibt's denn gerade? Ukrainische Pfadfinder und russische Pfadfinder, würden die gegeneinander kämpfen? Oder würden die sagen, nee, machen wir nicht? Was denkst du?
Also nach dem ursprünglichen Gesetz, es gibt ein Pfadfindergesetz,
ja.
Nicht. Und das ein Teil dieses Gesetzes ist halt, ich betrachte alle Pfadfinder als Schwestern und Brüder. Und ich hau keinen Bruder auf die Fresse.
Na gut, das sagen die Christen seit 2000 Jahren und zetteln im Namen ihres Glaubens Krieger an, ne?
Ja, da wird der das Christentum oder der Glaube wird als als Grund missbraucht.
Naja, macht ja nichts, der Effekt ist ja derselbe.
Also das verstehe ich auch nicht, wie Leute darauf kommen können und zu sagen, mit Waffengewalt bringe ich jetzt mal den Glauben in die ganze Welt.
Na, ich habe da eine Theorie, aber das wollen gläubige Menschen sowieso nicht hören, wie meine Theorie ist. Von daher, egal.
Wieso? Erzähl doch mal.
Ich denke, dass Religion ausschließlich ein Herrschaftsinstrument ist. Dass sich eines Mechanismus bedient, der in unserem Kopf ist, und dieser Mechanismus ist auch gleichzeitig dafür verantwortlich, dass wir Fehlschlüsse ziehen. Das ist meine feste Überzeugung. Ich habe überhaupt kein Konzept von Gott oder sowas. Ich kann das interessiert zur Kenntnis nehmen, dass Menschen wie du daran glauben. Aber ich kann das nicht, wie drücke ich das am besten? Also ich kann das nicht so ernst nehmen, wie es dir mit Sicherheit ist.
Ja.
Sondern ja, das ist so, wie ich, das ist ungefähr so, ja, wie ich mir eine andere Staatsform angucke. Also ich lebe halt in einer parlamentarischen Demokratie und bin sehr zufrieden damit. Und gucke mir dann irgendwie so eine, was weiß ich, irgendeine Diktatur oder sowas an und gucke mir das an und denke mir auch, ja, das ist halt eine Herrschaftsform, die mir total fremd ist. Und ich kann das nur zur Kenntnis nehmen, dass es das gibt und dass sehr viele Menschen sich zumindest in Teilen dieser Herrschaft unterwerfen oder dieser Macht unterwerfen, also die Macht legitimieren, sodass sie Herrschaft wird.
Ja, gut, klar.
Aber das braucht man nicht zu diskutieren, weil das würde dann irgendwann, wenn man das durchdiskutiert, würde das darin gipfeln, dass ich versuchen würde, dir deinen Glauben auszureden. Und das ist so ziemlich das Dümmste, was man machen kann. Mhm. Menschen ihre Götter ausreden zu wollen, das ist Quatsch. Und eine Unverschämtheit obendrein.
Also ich habe, ehrlich gesagt, habe ich auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht mit
Diktaturen.
Mit Atheisten. Oder auch mit katholischen Gläubigen, mit denen ich sehr schön und auch lange diskutiert habe.
Also ja,
einfach mal, um die Unterschiede so ein bisschen festzustellen.
Da, klar, kann man machen, aber es führt halt zu nichts. Ne? Also man muss sich halt immer im Klaren darüber sein, dass es keine echte Diskussion ist, weil eine Diskussion ist ja, wenn beide Seiten davon ausgehen, dass die andere Seite Recht haben könnte. Und ich gehe halt davon aus, dass du Unrecht hast. Und ich vermute mal, dass du davon ausgehst, dass ich Unrecht habe. Und von daher ist es immer schwierig, das wie so eine Diskussion angehen zu wollen. Da warne ich immer sehr vor.
Ja, gut, wenn man jetzt Atheismus sagt, ne? Aber jetzt zum Beispiel es gibt ja viele Sachen in der Kirche oder in der Geschichte, die halt auch schiefgelaufen sind.
Ja, ja.
Und es gäbe sie wahrscheinlich immer noch, wenn nicht irgendwann mal Menschen gesagt haben, hätten, Mensch, das stimmt doch irgendwo was nicht.
Hat aber tatsächlich auch nur funktioniert innerhalb dieses Glaubenskonzeptes. Ne? Also dass ein biblisch begründeter Krieg eine schlechte Idee ist, musste man letztendlich auch erst aus der Bibel heraus begründen, beziehungsweise in einem Abgleich der Bibel mit der Realität außerhalb der Bibel, um auch die Letzten, die gerne in den Krieg gezogen werden, zu überzeugen. Also du kannst halt einen religiösen Menschen nicht mit religionsfreien Argumenten überzeugen. Weil irgendwann fällst du halt zurück auf deine Religion und sagst, naja, aber Moment mal, Gott möchte das aber anders haben. Das heißt, du musst diskutieren, indem du sagst, nein, Gott möchte es genauso haben, wie ich sage, und das musst du dann in der Religion begründen, glaube ich. Aber ich kann nicht mit meinem religionsfreien Weltbild, das kann ich dir nicht überstülpen, das funktioniert nicht, das meine ich damit.
Nee, so nicht, aber ich, so zum Beispiel, wenn man jetzt nimmt die Schöpfungsgeschichte oder allgemein die Bibel, wenn man sich da anguckt, ne, es gibt Wissenschaftler, die sagen, das kann doch alles gar nicht sein, das passt doch mit den Zeiten gar nicht.
Mhm.
In der Bibel steht aber auch, dass 1000 Jahre ein Tag sind, zum Beispiel. Ja, und ein Tag 1000 Jahre. Das heißt, auf Zahlenangaben in der Bibel kann ich mich persönlich gar nicht verlassen.
Richtig.
Also zumindest an Zeitangaben. Das ist für mich eher so, ja, so wie eine Geschichtenerzählung, die aber jetzt nicht konkret, ja, wie sage ich das jetzt, um nicht hier rüberzukommen, als würde ich an die Bibel nicht glauben. Also ich glaube natürlich an die Bibel,
ja,
aber ich glaube nicht daran, dass alles hundertprozentig konkret niedergeschrieben ist, weil vieles natürlich auch in Bildern dargestellt wird.
Ja, in Bildern dargestellt. Ja. Man darf halt nie vergessen, das ist halt nicht irgendwie unmittelbar jemandem eingegeben worden, sondern da hat eine Redaktion gesessen und hat gesagt, okay, das gehört jetzt da rein und das gehört nicht da rein. Das darf man ja auch nicht
das,
außer Acht lassen.
Auch,
ja, klar. Na, die Grundaussage, ich denke mal, die Grundaussage der Bibel und die Grundaussage des Neuen Testaments, habt euch alle lieb, die kann man ja ruhig als den Willen Gottes akzeptieren, denke ich. Wenn man davon ausgeht, dass es so etwas wie Gott gibt, ist das, glaube ich, völlig problemlos. Aber dass die Dinosaurier erst vor 6000 Jahren gelebt haben, ich meine, da glaubt ja wirklich, das ist ja nur echt Quatsch.
Ja. Das ist mir auch völlig egal. Also,
ja.
Und Und genauso wie es die Evolution gegeben haben kann, sag ich mal, die aber nicht in der Bibel beschrieben ist, weil das einfach halt nebensächlich ist. Für den Teil der Geschichte, sag ich mal.
Interessanter Punkt.
Dass diese Evolutionsgeschichte, die halt, was weiß ich, mehrere tausend Jahre oder Millionen Jahre passiert ist, dass das einfach in 7 Tage Kurzfassung zusammengefasst wurde.
Interessante Idee. Das gefällt mir. Gefällt mir. Ist halt wirklich, also um die Religion zu begründen, ist die Evolution nicht unbedingt nötig, das stimmt. Also warum sollte man sich mit Evolution aufhalten, wenn man die Religion erzählen will?
Eben.
Clever. Ja, das gefällt mir.
Und genauso diese ganzen Geschichten von wegen, es wurde ja inzwischen biologisch festgestellt, warum manche Plagen wo sind die Leute nochmal geflohen?
Was? Wer ist geflohen?
Bei den Ägyptern.
Ach Gott, da gab es doch du fragst ausgerechnet mich, wenn hier eine Bibel fest zu sein hat, dann ja wohl du. Ich komm, nächstes Jahr kommen wir rum und machen einen Test. Ja, es gab 7 Plagen, genau, so Heuschrecken, genau. Flut.
Und da hat irgendein Naturwissenschaftler halt rausgefunden, ja, das ist deshalb und deshalb passiert. Das ist für mich eher eine Bestätigung der Bibel, weil damals, als die geschrieben wurde, konnte man ja noch gar nicht davon ausgehen, die wissenschaftlichen Ergebnisse haben, die man heute hat.
Na, ich denke mal, dass es einfach häufiger Heuschreckenplagen gegeben hat und das
ist, dass diese 7 Plagen hintereinander passieren.
Ach so, aber das würde ich jetzt bestreiten, dass die auch tatsächlich so hintereinander passiert sind. Falls du es besser weißt und falls du da tatsächlich diese Arbeit kennst, die das bestätigen will, fände ich es geil, wenn du mir das mal schicken könntest. Aber dass das genau so passiert ist in der Bibel, das glaube ich nicht.
Tue ich die nicht. Das habe ich irgendwo mal, glaube ich, in einer Doku gelesen oder gesehen. Genau habe ich mich damit auch nicht beschäftigt. Aber halt solche Leute, die halt sagen, ja, es liegt halt daran, hier hast du den Beweis, dass die Bibel falsch ist oder dass die Bibel nur eine Geschichtenerzählung ist und dass es Gott nicht gibt. Das ist für mich eher der gegenteilige Beweis. Das ist dann wieder Auslegungssache, ne?
Naja, du hast halt, und das ist eben das Problem mit dem Glauben und dem Wissen. Es gibt halt nur eine Möglichkeit, Wissen. Oder es gibt halt eigentlich nur eine Möglichkeit zu wissen. Hingehen, nachgucken.
Mhm.
So. Wenn du sagst, es gibt Gott und du sagst, ich weiß das, dann muss ich zu dir sagen, zeig.
Ja, richtig.
Und genau das kannst du nicht. Also
tun wir im Prinzip gar nicht.
Genau, und das kannst du halt nicht. Und genau darum ist das völlig müßig, also ist völlig unsinnig, über Wissenschaft und Glaube gleichzeitig sprechen zu wollen, weil das sind zwei prinzipiell verschiedene Blicke auf die Realität.
Finde ich nicht. Also es sind zwei verschiedene Blicke auf die Realität. Und die Realität ist ja immer gleich.
Richtig. Und die Realität ist immer das, was ist. Und wenn etwas ist, dann kann ich das nachweisen, dass es ist. Mhm. Und das ist bei allen Glaubenskonzepten ist es halt nicht so. Du kannst es halt nicht nachweisen. Du kannst mir nicht belegen, dass es Gott gibt. Und wenn du es könntest, wenn du es könntest, wäre halt auch deine Religion kaputt. Weil dann bräuchtest du ja nicht mehr zu glauben.
Ja, richtig.
Aber letztendlich basiert ja die Religion auf Glauben. Darum ist das immer ganz lustig, diese Diskussion. Die führt man immer, die habe ich früher auch versucht zu führen. Irgendwann bin ich dann auch mal klüger geworden und habe gesagt, nee, das geht halt nicht. Wenn jemand glauben will, dann okay. Vor allen Dingen an sowas wie Gott und dann auch noch am besten als Schöpfergestalt oder so. Das ist halt so transzendent, das ist so weit abgehoben von allem Menschlichen und von allem Physikalischen. Da braucht man nicht mehr drüber zu diskutieren. Wenn jetzt einer kommt und sagt, Chemtrails, ja gut, mit dem kann man diskutieren, aber...
Wir diskutieren jetzt auch schon, was weiß ich, 10 Minuten darüber.
Ja, aber auf einer Metaebene, das finde ich dann wieder ganz spannend. Außerdem sind jetzt Nachrichten, wir können hier nicht ewig über Religion diskutieren, wo kommen wir denn dahin? Daniel, danke für deinen Anruf. Schönes Wochenende, guten Rutsch ins neue Jahr, schöne Weihnachten und
Dankeschön.
Gute Nacht.
Okay, gute Nacht.
0331 70 97 110. Abschweifen gehört dazu, aber eigentlich wollte ich von euch hören, was übrig bleibt aus dem Jahre 2014. Also was habt ihr fürs Leben gelernt? Was war euch wichtig und was werdet ihr nicht vergessen? 0331 70 97 110.
Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Euer Jahresrückblick ist gefragt. Ich wüsste ganz gerne, was ihr im Jahr 2014 fürs Leben gelernt habt. Das klingt jetzt natürlich so wahnsinnig weltbewegend und hochtrabend. Das kann natürlich auch so eine Kleinigkeit sein. Zum Beispiel, obwohl das eigentlich auch nicht wirklich eine Kleinigkeit ist, wenn ich mir das so überlege, was es in meinem Leben geändert hat. Ich habe gelernt, das hat eigentlich 2013 schon angefangen. Seit 2014 bin ich mir aber sicher auch, es wirklich verstanden zu haben. Ich habe gelernt, wie ich mich richtig ernähre. Das ist nämlich eigentlich auch gar nicht so einfach. Die meisten von uns machen das wahrscheinlich intuitiv richtig. Ich habe es nicht intuitiv richtig gemacht, sondern ich habe es mein Leben lang intuitiv falsch gemacht und muss jetzt halt jeden Tag darüber nachdenken, wie ich es richtig mache, damit ich es nicht wieder falsch mache. Mit anderen Worten, ich habe ziemlich viel abgespeckt in den letzten, ich sage mal, 12 Monaten. Und ich weiß warum. Und vorher, ich habe das schon mal geschafft, irgendwie mit viel Sport und Diät machen und sowas, aber wie es halt so ist, wenn man Diät macht und viel Sport, wenn man mal damit aufhört, nimmt man wieder zu. Und ich glaube, ich habe jetzt einen Dreh gefunden, das zu verhindern, weil ich rausgefunden habe, wie ich mich richtig ernähre, nachdem ich mich so lange falsch ernährt habe. Das ist auch eine Erkenntnis, die sehr, sehr wichtig ist und die für den Rest meines Lebens mich begleiten wird, weil nämlich zu dieser Erkenntnis gehört, dass ich wahrscheinlich den Rest meines Lebens jeden Tag darüber nachdenken werden muss, wie ich mich ernähre. Und nein, das ist nicht schlimm, ich fress trotzdem Cheeseburger. 0331 70 97 110. Was habt ihr fürs Leben gelernt? Was bleibt übrig von 2014, woran ihr euch 2015 und darüber hinaus vielleicht sogar noch erinnern werdet? Guten Abend, Adrian.
Ja, guten Abend.
Adrian, was bleibt übrig?
Also bei mir bleibt erstmal übrig, ich habe dieses Jahr sehr schlechte Erfahrungen mit meinem Betreuer gemacht.
Mit deinem Betreuer? Erzähl uns, warum du einen Betreuer hast.
Weil ich bin leider behindert.
Mhm.
Und dafür hat das Amtsgericht Berlin, aber ich bin mittlerweile Bernau, mir einen Betreuer zur Seite gestellt. Und bei ihm, der hat meine Miete nicht, also mein Strom nicht gezahlt. 3 Monate lang nicht. Und
warte mal, wie funktioniert das mit so einem Betreuer?
Du machst alles selbstständig, die Amtssachen und Überweisungen.
Ja.
Und Behinderte können das leider nicht.
Nicht, also ich kenne Behinderte, die machen das selber.
Ja, aber viele können das nicht.
Okay.
Oder da sagt das Amt, das wird er nie lernen und somit kriegt er jetzt so einen Amtsbetreuer an die Seite gestellt.
Okay, der dann deine Rechtsgeschäfte übernimmt sozusagen.
Genau. Und so ist es bei mir ebenfalls. Und bei ihm ebenfalls hat er 3 Monate lang mein Strom nicht bezahlt.
Mhm.
Und somit war er zeitlang abgestellt. Und somit habe ich dann bei meiner Pflegemutter drüben gewohnt, bis sie das dann endlich mal bezahlt hat, aber ist auch ein Fehler. Weil jetzt kann man es ja nicht mehr nachfolgen, dass er es vergessen hat. Oder dass er halt nicht überwiesen hat.
Ist er denn immer noch dein Betreuer oder hast du jetzt einen neuen?
Läuft an, dass ich einen anderen kriege. Ich habe jetzt einen Anwalt eingeschaltet.
Müsste das denn dann nicht auch, wenn das Amt dir einen Betreuer zuweist, müsste das Amt dann nicht eigentlich auch dafür sorgen, dass du einen neuen kriegst, wenn der Mist baut?
Eigentlich ja, aber die sagen hier, dass ich Schuld habe und die halten sich komplett raus.
Warum solltest du Schuld haben, wenn du deine Rechtsgeschäfte...
Ich habe ja die Bankkarte und damals, also wo es früher war, es ja auswärts spielen, zum Beispiel wie heute, und hatte ich zum Beispiel nichts zu trinken mit. Und dann habe ich mir mal im 5 oder mein 10er Kurs runtergeholt und am nächsten Tag dann wieder eingezahlt.
Mhm.
Und dann habe ich mir was zu trinken geholt. Dann habe ich denen dann auch gesagt und die haben gesagt, wenn ich nichts mit habe, ist denen das egal. Hauptsache, mein Konto ist nicht miese.
Ach so, du hast dein Konto in die Miesen getan und dann konnte dein
Betreuer... Nee, nicht in Miese. Ich habe nur jetzt bei den Zähnen abgehoben, aber dann konnte ja nicht alles abgebucht werden.
Also du hattest zu wenig drauf?
Zum Beispiel, genau.
Okay.
Und deshalb gehe ich schon lange nicht mehr mein Konto.
Ja.
Und hab wovon, jetzt die
wovon kaufst du dir denn was zu trinken, wenn du nicht an dein Konto gehst?
Entweder ich nehme genug mit oder wenn ich jetzt mein Essen geht, beispielsweise die 120 Euro für den ganzen Monat, wo ich auch Klamotten und hygienische Sachen kaufen muss.
Also du kriegst ein Taschengeld?
Kann man so sagen.
Von wem kriegst du das?
Von meinem Betreuer direkt. Okay. Wenn er mal nicht gerade in Urlaub ist, heißt
das. Heißt, du verdienst also auch kein eigenes Geld, du gehst nicht arbeiten oder sowas?
Genau.
Okay.
Ich mache, sagen wir mal, ehrenamtlich bin ich ja bei zwei Sachen und da kriege ich aber kein Geld.
Okay.
Und also überweist meine Pflegemutter, die gibt mir das dann. Aber mit 120 Euro kann man nicht über den Monat kommen mit Essen, wenn man davon seinen ganzen Haushalt halten muss.
Moment, du musst davon deinen ganzen Haushalt finanzieren? Also
genau.
Das heißt, du kriegst nicht irgendwo noch Essen hingestellt oder sowas und du musst dir davon noch Lebensmittel kaufen?
Ich wohne alleine, ja.
Und musst von 120 Euro im Monat leben?
Genau.
Geht das? Das geht nicht.
Das ist sehr schwer. Nebenbei sammle ich auch noch Flaschen, dass ich etwas über Rund komme.
Aber warum kriegst du nur so wenig? Also ich meine, jeder Harzer hat mehr Geld als du.
Ja, das ist mir ja auch aufgefallen schon. Und sie haben auch angefragt, ob beim Amt, ob die einen Vorschuss geben können, dass mein Strom bezahlt wird. Und da haben die auch Nein gesagt. Das Amt, bei denen ist, die wollen so viel Geld sparen, wie möglich geht. Weil eigentlich kriegen ja Behinderte, wenn die alleine wohnen, eine Erstausstattung.
Davon mal abgesehen, also davon...
Das haben die bei mir auch nicht gegeben. Mussten alles selber kaufen.
Wie begründet? Also ich weiß ja nicht, also ist das normal, dass Behinderte nur 120 Euro im Monat bekommen und davon leben müssen?
Nein, eigentlich, also wie ich meine, ich habe ja noch andere Leute, die auch behindert sind.
Ja.
Und die haben 300 Euro zur Verfügung.
Und warum bekommst du nur so wenig?
Ich denke mal, es kommt drauf an, wie man fit ist. Oder wie viel Geld man auf Konto hat. Ich arbeite ja nicht in der Behindertenwerkstatt, was ich auf eine Art Scheiße finde.
Mhm.
Wenn du in der Behindertenwerkstatt arbeiten würdest, dann sagen wir mal, du verdienst 100 Euro. Die darfst du behalten. Und wenn du irgendwo anders 100 Euro zum Beispiel verdienen würdest, die würde an deine Grundsicherung mit angerechnet werden. Das finde ich auch irgendwie komisch.
Ja, ich hänge tatsächlich jetzt gerade fest bei diesen 120 Euro.
Ja.
Ich dachte, dass der Hartz-IV-Satz das Mindeste wäre, was jeder bekommt, aber anscheinend ist das dann nicht so.
Nee, es ist ja, kommt drauf an. Hartz-IV oder Grundsicherungsgeld, das sind unterschiedliche Gelder.
Naja, aber weniger als diese 350 Euro, die du als Harzer kriegst, das kann doch eigentlich gar nicht. Ich dachte, das wäre das Existenzminimum. Das wundert mich gerade so.
Das kommt drauf auch an, wo man wohnt. Auch ich wohne noch bei einer Pflegemutter und da ist, denke ich mal, denken Sie sich von Amt, okay, dann kann dir auch noch was geben.
Ach, du wohnst also nicht alleine?
Ich wohne alleine in einer Anliegerwohnung. Ich habe mein kleines Wohnzimmer, also ein kleines Zimmer, was ich sagen kann, mein Bad und meine kleine eigene Küche, wo ich alles selber zubereiten kann. Und somit, ich hatte mal zeitlang die 300 Euro bekommen. Und dann haben die nochmal nachgerechnet und gesagt, Moment mal, das ist ein bisschen zu viel für ihn.
Das finde ich ja seltsam.
Ja.
Weiß das Amt, dass du in einer eigenen Wohnung wohnst und dich selber versorgen musst?
Das wissen die. Das wissen die.
Verrückt.
Ja, und deshalb habe ich jetzt auch einen Anwalt mit eingeschaltet gleich, dass der komplett einmal alles überprüft.
Ja, das klingt mir sinnvoll, ja, ja.
Ja.
Zurück zum Jahr 2014. Was bleibt also, davon hängen?
Wie gesagt, mit meinem Betreuer, dass der mir sehr viel Schulden eingebracht hat.
Mhm.
Und wenn ich Auswärtsspiele war, so wie heute nach Düsseldorf, dass jedes Mal die Polizei mich aufgehalten hat komplett Kontrollen bei mir gemacht haben.
Warum machen die das? Siehst du irgendwie seltsam aus? Hast du eine Augenklappe?
Nein, das nicht. Aber ich habe ja immer meine ganzen Fußballscheiß mit.
Ja.
Meine habe ja insgesamt 200, aber davon nehme ich mal 60 mit.
60?
Nehme ich mal mit, genau. Die hänge ich in meinen Bauch rum, dass es aussieht wie ein Rock.
Ja, kein Wunder, dass sie dich kontrollieren. Die halten dich für bescheuert.
Nein. Weil das machen sehr viele. Die denken immer, dass ich dann einer von den Ultras bin, von den ganz Harten.
Ach so.
Und dass ich dann gleich irgendwo draufgehe und Pyro dabei habe.
Hast das du denn wenigstens dann auch Pyro dabei?
Nein.
Ach Mann.
Ich will kein Stadionsperre bekommen.
Na gut.
Weil das auch wieder doof ist. Das einzige Hobby, was ich habe, dann wird da noch gesperrt.
Was von diesen Erfahrungen nimmst du denn dann mit ins nächste Jahr? Also
erstmal mit Betreuung wegzumachen und nicht mehr so viel auffällig sein beim Fußball.
Schön anpassen immer, genau.
Ja, aber das ist schwer, weil viele rennen ja so rum in den Ultra-Block.
Also bist du doch ein Ultra?
Sagen wir mal, nicht so ein Ultra, sagen wir mal.
Nicht so ein Arsch-Ultra, oder?
Nee, es gibt ja drei unterschiedliche. Es gibt die Ultras, dann gibt es die Hooligans und dann gibt es die Ults.
Die was?
Die Ults, das sind die Amateure von den Ultras.
Ah, okay. Mhm.
So, die Ultras machen ja nur die Stimmung und machen die ganzen Flaggen im Stadion. Die Hooligans, die machen dritte Halbzeit. Und die Ults, die lernen langsam alles, wie das abgeht im Stadion.
Mhm.
Und ich bin noch einer von den Mittelsten. Aber so ein Hooligan würde ich nie werden.
Der ist ja auch anstrengend.
Und
außerdem, ja, außerdem will man ja heutzutage sowieso kein Hooligan mehr sein, weil seit Köln ist Hooligan ja gleich Nazi. Ne?
Das stimmt. Und wenn man, ich habe ja letztens so ein Video bei YouTube gesehen,
mhm.
Das ist irgendwo in Portugal, da ist ein 80er Junge und der feuert schon, wo er 8 ist, ist er einer von den Vorsängern von dem ganzen Block. Der singt da irgendwas vor und die ganzen anderen Hooligans und denen singen das gleich hinterher.
Es ist eine sehr seltsame Kultur, diese Fankultur. Die habe ich auch noch nie verstanden.
Und ich finde es auch komisch, dass Kinder das schon mitmachen.
Naja.
Dass sie das singen und die alle da hinterher.
Wenn die Eltern sagen, mach mal, dann machen Kinder das.
Ja, die jubeln da, habe ich ja auch halt auf meine Seite gepostet. Die jubeln da richtig, wenn der Kleine rinkommt.
Mhm.
Die Fußballkontur ist komisch heutzutage.
Müsste man eigentlich mal eine Sendung drüber machen.
Hattet ihr schon?
Ja, aber ich aber nicht. Ja, doch, nein, vor vielen Jahren habe ich mal, aber das war nur so halbherzig. Verstehen würde ich das schon gerne mal.
Doch, ich glaube, du hattest das schon mal da. Habe ich angerufen und da habe ich ja über Ultras geredet.
Mhm. Dann hat es nicht gereicht, dass ich es verstehe. Adrian, ich habe noch einen Anrufer da. Ich danke dir für deinen Anruf. Schönes Wochenende, guten Rutsch, schöne Weihnachten und so weiter.
Und wollte ich dir auch wünschen.
Ja, besten Dank.
Ich hoffe, wir hören dich im nächsten Jahr nochmal.
Das hoffe ich auch. Also für den 2. Januar weiß ich, da habe ich eine Sendung. Das habe ich neulich im Dienstplan schon gesehen. Also das heißt, ich bin nächstes Jahr noch hier.
Oh, cool.
Eine gute Nacht.
Freue ich mich schon. Dir auch.
Tschüss.
Mach deine Sendung bald wieder mit denen.
Was?
Wo wir raten müssen.
Raten? Oh ja, Rätselsendung. Ja, das wäre dann ja. Ist ja der erste Montag im Monat, ist ja am 2. Januar. Da machen wir die Rätselsendung.
Das vermisse ich schon.
Alles klar, machen wir.
Jo, bis dann. Tschüss.
Und vermutlich das letzte Wort erteile ich Lars. Hallo Lars.
Guten Abend, Holgi.
Lars, was bleibt übrig?
Ich wollte erzählen, ich habe dieses Jahr endlich mal gelernt, was ich nach der Schule machen will.
Du bist 15, mit 15 konnte ich nicht mal meinen eigenen Namen schreiben und du weißt schon, was du nach der Schule machen willst?
Ja, das ist halt auch ziemlich nötig, weil ich mache Realschule, das heißt, ich bin jetzt nächstes Jahr fertig im Sommer.
Oh, verdammt, okay, dann, ja stimmt, dann ist es, ja.
Und ja, das ist viel zu früh in meinen Augen auch, weil...
Dann mach doch Abi. Dann mach doch Abi, wenn es zu früh ist.
Das ist der Plan. Also
ja,
ich werde auf FOS gehen, also Fachabitur da machen.
Warum nur Fachabitur? Warum nicht, wie heißt das, allgemeine Hochschulreife?
Weil ich dafür zu dumm bin.
Nee.
Doch, also das schaffe ich nicht.
Nee, du bist höchstens zu faul, aber du bist nicht zu dumm. Niemand ist dumm.
Das kann natürlich auch sein. Naja, und dann habe ich jedenfalls vor, nach der FOS dann Erzieher zu werden. Das ist zumindest jetzt der Plan.
Ich wollte gerade sagen, wenn ich dann noch, also noch hier Radio machen sollte oder irgendwo anders oder so, werden wir uns nochmal sprechen, dann wirst du mir sagen, ob du das immer noch willst.
Ja.
Wie kommst du darauf, Erzieher werden zu wollen?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe das, ich habe irgendwie jetzt neulich mal so ein, gut, das ist auch schon wieder ein, zwei Monate her, so einen Berufstest beim Arbeitsamt gemacht in der Stadt, wo ich wohne.
Mhm.
Und das ist halt ein riesen Fragebogen, den du ausfüllen musst. Und ja, nach zig Seiten sagen die dann irgendwann mal, was alles zu dir passt.
Mhm.
Und das hat sich nicht so richtig gelohnt. Hinterher hatte ich dann da vier Seiten mit nachgezählt 194 Berufen, die alle zu mir passen sollten.
Hey, toll.
Ich habe mich so richtig drüber gefreut.
Stand Erzieher dabei?
Hm?
War der Erzieher dabei bei dieser Liste?
Ja, der war dann auch irgendwo in der Mitte.
Okay.
Und da habe ich mir halt, dann habe ich halt mal drüber nachgedacht und kam dann zu dem Schluss, ja, kann ich eigentlich machen. Mit Kindern komme ich relativ gut aus. Und dann habe ich mal ein Praktikum da gemacht. Und das hat mir dann auch sehr gut gefallen. Und ja.
Was ist die Alternative?
Das ist das Problem. Die gibt es nämlich noch nicht so richtig.
Ich sag ja immer, ist halt auch Quatsch, dass wenn so Motivationscoaches und Erfolgstrainer und sowas, die haben so eine Strategie und die ist eigentlich sehr klug. Man sollte sich zwei Dinge fragen oder man sollte zwei Dinge wissen über sich selbst. Nämlich, was man am liebsten macht. Und was man am besten kann.
Ja.
Und daraus, jetzt nicht unmittelbar daraus, wenn man es schafft, daraus einen Beruf zu machen, also daraus etwas zu machen, was anderen Leuten nutzt, auf welche Weise auch immer, dann hat man Erfolg. Und dann kann man damit auch Geld verdienen.
Das hört sich eigentlich sehr klug an.
Ich finde das sauklug. Die Frage ist jetzt, was machst du am liebsten?
Ja, das weiß ich. Mein liebstes Hobby ist Musik. Ich bin in zwei Chören und spiele Akkordeon. Aber Musik ist halt nichts, was ich irgendwie als Beruf machen könnte, weil das ist halt derartig unsicher, als Künstler da irgendwie was zu versuchen.
Wieso? Gibt doch reichlich Leute, die von Musik leben können. Sogar vom Musizieren leben können.
Eben, aber dafür muss man halt auch sehr gut sein. Ja, und das weiß ich, das bin ich nicht.
Weil man dafür üben muss und weil wir ja eben gelernt haben, dass du faul bist.
Nö, das ist mein Hobby, da streng ich mich an.
Okay. Ja, Musik. Und was kannst du am besten?
Das weiß ich wiederum nicht. Ich denke mal, was ich mag, das weiß ich und was ich kann, das wissen andere.
Naja, was geht dir leicht von der Hand? Also wo musst du dich nicht anstrengen, um es zu tun?
Zum Beispiel in der Schule, wenn wir jetzt irgendwie Geschichten oder sowas schreiben sollen, dann flutscht das halt bei mir ganz gut. Also zumindest schreiben kann ich.
Fantasie,
genau.
Fantasie und Musizieren.
Naja, es ist halt beides so. Schriftsteller, klar.
So, völlig spontan und ins Unreine gedacht. Warum wirst du nicht Musikjournalist? Oder machst Musik-PR? Es gibt eine Musik, die du ja, zu der du irgendeine Beziehung hast, weil du sie im Zweifelsfall sogar selber erzeugen kannst.
Mhm.
Und es muss darüber etwas geschrieben werden.
Ja.
Das wäre was, also so würde ich das diesen Erfolgstrick definieren wollen. Und ich finde es halt immer wichtig zu wissen, was man sonst noch machen würde.
Ja, das wäre eine gute Idee eigentlich. Das Problem dabei ist halt, ich wohne hier in Nordhessen, total am Arsch der Welt eigentlich.
Oh.
Und wüsste ich jetzt nicht, wo in der Gegend ich das machen könnte.
Frankfurt.
Das ist sogar 300 Kilometer weit weg.
Ja, gut. Köln ist näher? Also du musst dann ziehst du halt um in die nächstgrößere Stadt oder an einen Ort, in dem man das machen kann.
Ja, wenn ich meinen Abschluss habe, bin ich dann 16.
Ja, dann musst du halt Abi machen.
Ja, Fachabi habe ich ja geplant.
Nee, machst du ein richtiges Abi? Setz dich mal ein bisschen auf deinen Arsch. Jetzt zum Ende der Sendung nochmal die jungen Leute anonkeln hier. Setz dich mal ein bisschen auf deinen Hosenboden, Bürschchen, und paukst ein bisschen, dann machst du eine allgemeine Hochschulreife und danach gehst du an irgendeiner Universität irgendwas studieren, womit du hinterher befähigt bist, in einer PR-Agentur für Musik anzufangen.
Das wäre dann der zweite Plan.
Genau. Ja. Du merkst, ich will dir einreden, dass du Abitur machen sollst, weil ich gerne allen einrede, dass sie Abitur machen sollen, weil das ist noch, das wird nie wieder in deinem Leben so einfach sein wie jetzt.
Ja, das wollte ich auch schon mal ansprechen. Naja, ich muss halt gucken. Das Wichtigste ist jetzt halt erstmal, dass ich es auf die FOS schaffe. Das ja. wird aber wohl klappen und ja.
Könntest du auf der FOS dann noch sagen, ach komm, leck mich, ich mach das große Abi? Oder müsstest du dann nochmal die Schule wechseln?
Wenn ich FOS habe und ja, dann mache ich halt die 2 Jahre FOS. Ja. Die 3 sind es, glaube ich. Und dann hänge ich noch ein Jahr hinten dran, dann habe ich das richtige Abi.
Das sind dann 4, dann warst du insgesamt wie viele Jahre auf der Schule? 14 dann?
Ja.
Ja. Ja, warum nicht? Ich war sogar 15 Jahre auf der Schule. Ich habe noch eins von den 15-jährigen Abituren, das kriegst du heute gar nicht mehr. Sowas wird heutzutage gar nicht mehr gebaut.
Natürlich. Muss nur ausreichend schlecht für sein.
Streu noch Salz in meine Wunden. Lars, ich danke für deinen Anruf. Die Sendung ist zu Ende.
Okay.
Ein schönes Wochenende, frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr.
Jo, danke schön, dir auch.
Dankeschön, gute Nacht, tschüss. Tschüss. Es geht hier weiter mit dem Nightflight und André Langenfeld, der dreht Platten, dann könnt ihr tanzen. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns schon am Montag wieder, Montag, den 22. Da machen wir noch einen Jahresrückblick. Und zwar blicken wir auf die medialen Ereignisse des Jahres zurück. Also praktisch, also nicht über das, worüber die Medien berichtet haben, sondern wir blicken auf die Medien des Jahres 2014 selbst zurück. Und zu Gast ist ein Kumpel und alter Freund dieser Sendung, nämlich Stefan Niggemeier. Der ist Medienjournalist. Ich selbst habe ja keine Ahnung, aber der guckt sich das den ganzen Tag berufsbedingt an und kann gut darüber reden. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ja mitreden. Wenn nicht, dann hört halt einfach zu. Am kommenden Montag ab 22 Uhr, wenn ihr wollt. Ich bin Holger Klein und bis dahin danke ich für eure Aufmerksamkeit. Gute Nacht.
Und das hört man.